Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 269. Heute mit Felix.
Kommentare.
Felix.
Noch mehr Kommentare.
Und Markus.
Und alle sind sie weg.
Was? Und meiner einer. Also ich bin da. Hallo.
Aber die Kommentare sind
alle
weg.
Da? Die müssten schon wieder gebootet sein, die Kommentare.
Sie sind wieder da.
Die Kommentare sind gebootet.
Ja. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Es sieht so aus,
schauen wir mal.
Wäre alles wieder gebootet.
Ja. Die sind da.
Die siehst du?
Sieht man.
Wunderbar,
Gott
oder?
Gott sei Dank.
Da muss nur jemand hingehen und aufs Reset-Knöpfchen drücken und schon booten die Kommentare.
Toll.
Ganz einfach.
Wir sind heute zusammengekommen, um dem Ingo zu danken, dass er die Kommentare gebootet hat.
Ja.
Danke, Ingo.
Danke, Ingo.
Danke, ja. Ingo.
Wunderbar. Wer nicht weiß, wovon wir reden, ich hatte kurz vor der Sendung einen größeren Serverausfall und deswegen booten die Kommentare. Oder haben sie gebootet? Sind sie gebootet? Dann könnt ihr jetzt noch Blast from the Past machen, oder? Schnell unsere Kommentare lesen.
Ha. Also ich fange hier mal mit den anderen Dingen an und ihr könnt ja mal schauen, was da zu Netzwerkspeakern und sonst noch so für Kommentare gekommen ist. Etwas, was auch Blast from the Past ist, und da muss man dann dieses Ctrl-J drücken für einen neuen Eintrag.
Ach du Scheiße.
Ah,
funktioniert super.
Überfordert.
Das muss alles rausgeschnitten werden, Ingo. Das ist alles dein Problem.
Nein, das bleibt drin, damit unsere Hörer wissen, dass du es nicht schaffst, dieses Ctrl-J zu drücken.
Ich bin auch der Einzige, der es kann. Ja, wenn es jetzt so ein geteiltes Ding wäre, dann braucht es quasi nur noch so ein 2 aus 3 oder so.
Also, das schon können finde ich jetzt, weiß ich nicht, ob man das Können nennen darf,
Skill,
wenn man
das,
jedes Mal failt. Aber vielleicht. Also hier, Blast from the Past, GitHub Action. Wir haben das letzte Mal ja darüber gesprochen, dieses Travis und so will man nicht mehr. Ist irgendwie komisch, was da für Dinge abziehen, und die sind ja gekauft worden, haben wir auch drüber gesprochen. Und ich habe mich da mal hingesetzt und das mal migriert. Das heißt, unser Blog baut jetzt tatsächlich oder testet auf GitHub Action und deployt dann wie seit immer auf dieses Heroku. Scheint zu funktionieren,
ja,
von
geil.
Dem her.
Sehr, sehr cool. Das plus eins und Like von mir dafür.
Ja,
das ist
gute
auf
Sache.
Jeden Fall gute Sache, ja.
Ja, GitHub Actions sind auch schon echt cool irgendwie. Also die sind quasi, wenn man die anderen Sachen dann in der Hand hatte, wenn man irgendwie mal Jenkins angefasst hat, dann ist das quasi schon
also, ja, Jenkins ist aber auch sehr viel besser.
Ah ja, stimmt. Jedes Mal, ja. Das ist ein fairer Vergleich.
Dein Krepel Bash Script ist vermutlich halt besser als dieses Jenkins, ne?
Jetzt aber.
Der Jenkins ist ja auch nur ein JavaScript-Doppelklicker. Genauso wie
aber geschrieben in Java und das halt.
Ja, genau, das ist das Problem.
Da beginnt's und dann hast du irgendwie eine Out-of-Memory-Exception in deinem Bash-Script. Das ist so, hä?
Ja.
Bitte was? Und weil ich dann ja sowieso schon dran war am Dinge hacken am Blog, das läuft jetzt auch mit Ruby 3.0.
Yay! Stimmt, da hat Heroku uns da irgendwie eine Mail geschrieben, sie müssen jetzt mal langsam hier aufpassen.
Sie müssen was tun.
Oder? Doch, das war.
Ja, das
doch,
war
doch,
das.
Doch, doch, doch. Heroku hatte geschrieben, wir benutzen irgendwie so einen alten Stack und wir müssen irgendwie updaten. Da müssen wir mal gucken, ob das jetzt.
Ist das so?
Ja.
Ja.
Da hast du sogar noch. Zurück. Hast du noch nicht sogar gefragt, warum wir, was das für eine Mail sein soll? Oder war das der andere Felix?
Das hat sonst jemand gefragt. Das habe ich mich nicht gefragt. Ich habe einfach geupdatet, weil neue Version mir gut.
Cool.
Aber wir waren vorher auf 2.7.1 und 2.7.1 ist doch noch nicht. Also, das ist doch.
Ja, aber dieses Heroku-Kostenlos-Schissel ist doch bestimmt schon wieder ein anderes Problem.
Dann müssen wir nochmal danach gucken. Nicht, dass unsere Webseite demnächst nicht mehr funktioniert.
Nee, aber 2.7.1 ist doch voll frisch. Das ist doch irgendwie von 2020.
Ja, das ist März 2020, ja. Ende März 2020.
Ende März 2020.
Also, das war eigentlich schon. Also das, wo waren. Vielleicht sollte ich die Mail mal lesen, ne?
Nee, ja, papalapap, da muss man nichts lesen, das ist fertig.
Genau, du musst unseren neuen Mark machen, weil der hat es früher gemacht.
Ja. Wenn mir jemand die Mail nochmal irgendwie forwardet oder so, werde ich die auch mal lesen.
Du hast sie bekommen.
Ja.
Find die einfach nochmal in deinem Scheiß hin.
Über unsere Liste, hundertprozentig.
Wir sind hier nicht auf Arbeit, ja. Das war ein netter Versuch.
Fuck.
Ja, aber ja, super. Also GitHub Actions, dass das jetzt einfach läuft und dass es, weiß ich nicht, wie lange hast du gebraucht? War das irgendwie easy umzustellen?
Es war super easy. Okay. Es war irgendwie so, du schaust halt irgendwie nach, wie dieses Ruby-Zeug funktioniert und es ist halt Syntax ein bisschen anders, aber sonst sieht das irgendwie, also wenn man das vergleicht, ist auch vom Umfang her, ist irgendwie ähnlich groß wie das Travis-Zeug. Da machst du halt irgendwie deine paar Options rein und sagst, was du für eine Ruby-Version haben möchtest, was deine Commands sind, irgendwie Bundle Install, Bundle Exec Rack, um die Tests auszuführen, wird irgendwie auf dem Ubuntu Latest ausgeführt. Läuft.
Ja, geil.
Und Secrets, hast du einfach als Secrets auf dem Projekt hinterlegt, oder?
Nee, wir haben interessanterweise
keine Secrets, jeder darf pushen.
Ja, nee, nee, ist das
Sicherheit durch Ignoranz.
Ja, das Pushen
wäre
das
nur konsequent.
Ja, das Pushen funktioniert über Webhooks, wenn das Zeug in Master ist. Also wenn du auf Master pushen kannst, wird einfach deployed.
Das schon, aber wir müssen uns ja irgendwie gegen Heroku authentifizieren. Also ich frage deswegen, weil das für die meisten Leute interessant ist, wie man mit Secrets umgeht. Nicht, weil ich jetzt uns entblößen möchte. Du kannst auch drüber rumreden, aber
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe das nicht aufgesetzt. Ich habe das nicht angefasst.
Das so heißt, jeder kann diese Webhooks absetzen gegen unseren Blog, oder was?
Ja, vermutlich schon, aber alles, was halt passiert ist, es baut halt von Master.
Ach so, ja, richtig, okay, es baut, aber wie passiert das Deployment auf Heroku? Dafür muss ich GitHub Actions doch gegen Heroku authentifizieren.
Das hat nichts mit Action zu tun.
Die Webhooks, die wir haben schon
ewig. Das ist
ewig.
Der Webhook? Genau,
ja. Den haben wir schon immer drin.
Ja.
War schon immer so.
Das kann nicht falsch sein. Das hat der Mark aufgesetzt,
genau,
vermutlich.
Das funktioniert schon seit 10 Jahren so, ja? Seit 10 Jahren bauen wir das.
Nee,
so.
Seit 10 Jahren hat sich da nichts getan.
Hat sich nichts genau getan. Es ist immer noch Heroku, es ist immer noch GitHub.
Also es ist, also das, du musst es dafür nichts tun. Das heißt, es ist wahrscheinlich in dem Ruby-Bild drin enthalten.
Ja, also der Webhook, der Webhook hat ein Secret, habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Also es gibt halt einen Webhook im Git-Repo, aber die Action hat halt nichts damit zu tun, weil das Travis-Zeug haben wir nur benutzt, um halt unsere Tests laufen zu lassen. Das Deployment selber passiert halt von einem Webhook und der hat halt ein Secret, um sich, damit nicht jeder einfach gegen Heroku sagen kann, hey, bau mal
den Webhook. Webhook ist, kann jeder Deployments auslösen, aber was deployed wird, definieren wir innerhalb von unserem Webhook.
Es kann, also der Webhook selber hat halt ein Secret.
Und das ist nur du mit als Admin für das Projekt.
Und
ja, aber GitHub Actions lösen es ja auch indirekt auf, indem sie den Build triggern. Also die GitHub Actions triggern ja unseren Build. Oder die sind unser Build, der getriggert wird dadurch, dass es einen Pull-Request oder einen Master-Commit gibt. So, wenn dieser Build getriggert wird, löst der dann den Webhook aus. Und der Webhook macht das Deployment.
Nein, jein. Der Webhook wird unabhängig von den Actions ausgelöst. Wenn wir die Actions disablen, würden wir trotzdem deployen. Die Actions haben.
Das heißt, wir würden dann ungetestetes Zeug deployen.
Genau. Und
der Webhook, guckt ihr denn nach, ob die Tests erfolgreich waren?
Nein.
Das
ich denke nicht.
Das ist ja praktisch.
Aber
so funktioniert. Nein, Mann, das ist was, wenn die Leute von Continuous Deployment reden, ja, dann meinen die genau das.
Einfach irgendwas deployen.
Ja, schon. Aber der Webhook, worauf lauscht der denn? Also nein, von wo wird er getriggert?
Von GitHub. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Also von einem Commit auf Master.
Nur Commits auf Master führen dazu, dass Heroku halt eine neue Version sich zieht und das halt startet. Und ja, wenn die Tests nicht gehen und du halt was auf Master pushst, dann brichst du Production, obwohl die Tests nicht grün wären.
Dann weißt du nicht, dass die Tests nicht grün sind, aber dann so, oh fuck.
Ich glaube, das ist so, außer
jetzt ist mir auch klar, warum wir kein Secret brauchen, ja, okay. Also wenn das wird indirekt, lauscht da etwas auf die Master-Commits und wird ausgelöst, wenn es da einen neuen gibt.
Das ist
und
meine
dieses,
Annahme,
dieses
ich weiß
etwas,
nicht so genau,
dieses etwas ist ein Mechanismus auf Heroku.
Genau.
Und weil also, dieses etwas schon auf Heroku ist, braucht das natürlich auch vielleicht kein extra Secret, um dann auf Heroku zu deployen, weil es aus dem gleichen Kontext arbeitet.
Ja, genau. Also du hast halt ein Secret, um diesen Heroku-Hook zu triggern, damit weiß halt Heroku, dass du wirklich hier einen neuen Build oder eine neue Version starten darfst. Und
dieses Secret haben wir schon bei GitHub hinterlegt gehabt.
Genau, das ist halt schon das halt losgelöst von den Actions, weil das ist halt einfach so ein Webhook. Ja. Der hat hier halt irgendwie eine Payload-URL, der hat ein Secret. Da kannst du sagen, dass er dein SSL verifizieren soll. Und dann kannst du irgendwie konfigurieren, was für Events du da hinschicken musst, willst. Und da steht halt irgendwie Send me everything. Und Heroku findet dann heraus, ich nehme mal irgendwo an, irgendwo in Herokus sagst du dann, ich hätte gerne nur ein Commit auf Master soll eine neue Version bauen.
Ja.
Aber das habe ich halt nicht angefasst.
Ja, okay, aber das erklärt.
Aber ich dachte, wir hatten das tatsächlich auch mal, dass die Tests, wenn die fehlschlagen, dass tatsächlich keine neue App gepusht wird auf Heroku, aber
es kann, also
vielleicht haben wir das auch einfach wieder
Das wurde gerade wegoptimiert, weil das bremst ja im Zweifelsfall nur aus.
Ja, genau. Ich dachte, wir hätten das gehabt.
Also es kann natürlich sein, dass hier GitHub weiß ja, was dein CI-Status ist. Und es kann sein, dass das mit an Heroku geht und dass du bei Heroku dann sagen kannst, übrigens, bau das halt nur, wenn GitHub auch das Gefühl hat, dein Commit war okay.
Ja.
Das ansonsten kann haben sein, wir, wir kennen doch Leute, die bei GitHub arbeiten, oder? Wir können doch mal nachfragen.
Ja, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, weil ich finde das ein sehr interessantes Thema im Kontext von dem ganzen Continuous Delivery, Continuous Deployment Zeug. Man kann eben auf GitHub als zu einem Projekt Dinge hinterlegen, Secrets hinterlegen. Secret ist deswegen wichtig, weil man kann es dann, nachdem man es hinterlegt hat, auch nicht mehr einsehen. Wenn also dann jemand Zugriff auf den Account bekommt, den er nicht haben sollte, dann kann er also auch nicht mal kurz die Geheimnisse auslesen gehen und sich dann wieder verabschieden.
Auch, genau, ich kann es auch nur ändern jetzt gerade.
Man kann es nur neu, man kann es nur überschreiben. So, und die Dinge, die man als Secrets hinterlegt hat, die stehen dann den Skripten, die in den Actions laufen, als Umgebungsvariablen zur Verfügung. Und so kann man dann da diese Secrets benutzen. Und diese Secrets können irgendwas sein. Das können Passwörter sein, das können API-Keys sein, das können hier eben Hook, Webhook-Keys sein, das können SSH-Keys sein, womit man sich dann auf Server einloggen kann. Und damit kann man dann eben auch wunderbar Dateien irgendwohin kopieren und da de facto deployen.
Also bei GitLab ähnlich, da kannst du auch so Umgebungsvariablen für die CI-Jobs setzen, also Bildvariablen. Und die kannst du dann auch in deinem Bildjob nehmen, verwenden, um dann, was weiß ich, wieder gegen irgendwelche APIs zu gehen. Und da kannst du halt auch je nachdem, welches Recht du in dem Projekt hast, siehst du überhaupt die Bildvariablen oder eben nicht. Also wenn du nicht der Owner oder der Maintainer bist, musst du sogar Owner sein.
Denkt aber immer dran, erst abzuprüfen, ob die Umgebungsvariable da ist. Sonst debuggt man irgendwie einen halben Tag lang und stellt hinterher fest, dass man einen Typo in im Variablennamen hatte.
Ja. Deswegen immer set-euf für alle Sicherheiten in deinen Shell-Skripten.
Wenn es denn Shell-Skripte sind, die das tun, ne?
Ja, hoffentlich.
Womit wir wieder dabei sind, irgendwie Jenkins zu nehmen, was dann irgendwie dein Shell-Script in Java ist, was voll gut ist, weil Java.
Ja, der Chat sagt gerade noch, wir haben doch eigentlich die Twitter und Mastodon, die uns dann immer darauf hinweisen, wenn irgendwas kaputt ist bei uns. Aber wobei, die Comments hat jetzt noch keiner gesehen, dass die kaputt sind. Das hat nur hier, haben unsere eigenen...
Du hast
nicht gleich auf Twitter, naja doch, ja, aber zu spät, erst nachdem wir drüber geredet haben.
Ich hab gedacht, ich frag dich jetzt erst, bevor ich hier auf Twitter einfach rumpöble, aber ich merke mir das für das nächste Mal, pöble ich einfach direkt auf Twitter
direkt
rum, bevor
pöbeln.
Ich dann mal frage, was läuft denn hier?
Das Bitte war die direkt. Twitter-Pöbel-Freigabe.
Ja. Yes. Genau, weil wir haben ja zur letzten Sendung doch einige Kommentare bekommen.
Ja,
echt?
Haben wir das? Ach, da sind wir jetzt schon, bei den Kommentaren von der letzten Sendung. Nach einer halben Stunde.
Genau. Und zwar,
liest du die jetzt gerade noch schnell?
Soll ich die mal vorlesen? Also hier für den Felix. Der hat ja gefragt, dieses Audio-Streaming. Was ich tatsächlich auch schon gehört habe, was Leute vorgeschlagen haben, im WLAN, diese AirPod Express.
Ach, die gibt's doch gar nicht mehr.
eBay Kleinanzeigen offensichtlich.
Willst du eine haben im alten Radio Tux Studio hängt?
Nein, danke.
Das scheint wohl eine Zeit lang wirklich, also das scheint wohl ziemlich gut funktioniert zu haben, gerade so mit Apple-Ding.
Ja, dann aber heutzutage kann ja jeder von diesen Speakern dieses AirPlay 2, also wenn egal, ob du dir so ein Sonos oder Yamaha oder sonst was kaufst, die können doch alle dieses AirPlay, da brauchst du doch keine AirPod Express mehr.
Aber das war ja der Punkt, dass er, der Felix diese nicht, der will,
ich hätte gerne
ja
eine
nix.
Ohne dieses Cloud-Shit dazu.
Die sind halt alle mit diesem Cloud-Shit, das war ja das Problem das letzte Mal. Ja. Dann gibt's wohl was von Arylic? Arylic? Super synchron.
Super
DIY-Board. Können mit allen möglichen Boxen genutzt werden. Wohl nicht ganz Open Source, aber
fast.
Scheint irgendwie.
Benutzen Linux quasi.
Benutzen Linux, also kannst du vielleicht aufhacken, keine Ahnung.
Okay.
Weiß ich nicht. War so eine Empfehlung. Genau. Ich glaube, das war's zu diesen Audio.
Aber diese Arylic-Teile, die kosten, also die sind ja fucking so teuer, hey, holy crap.
Echt?
Ja, ich hab mal nachgeschaut, also nur das, was sie da auf der Seite haben, aber das war dann einfach schon so einfach, weiß nicht, 3 oder 4 Mal über meinem Limit, was ich hier ausgeben wollte.
Das heißt,
das sind Amps, ja? Das ist dann Verstärker, wo du die Boxen dran anklemmst.
Glaube, ne?
Das,
und ich, das ist halt dieses Audio-Zeug, ne? Da kannst du irgendwie.
Scheiße, echt, ey.
Da gibt es dann diese Leute, die das sehr religiös betreiben und da kannst du sehr viel Geld immer investieren.
Ja, das ist so.
Wobei diese DIY-Speaker-Dinger kosten, also
$80. Also das ist für so eine Platine schon ordentlich.
Ja,
also, aber wenn das eine Amp ist, der ordentlich Sound macht, ist es auf der anderen Seite auch okay. Das ist halt immer die Frage, was man will.
Ja, also wenn da ordentliche Audioqualität rausfällt. Wobei du da halt auch ein bisschen basteln musst. Das ist irgendwie nicht fertig.
Nicht gerade straightforward dann.
Ja. So viel zu deinen Audioproblemen. Kannst du dir ja mal überlegen, ob du dir sowas zutun willst.
Ja.
Das waren Kommentare. Dann haben wir was haben wir noch?
Tote der Woche.
Genau, den Lötkolben, den du empfohlen hast.
Ja. Yeah.
War das schon ausverkauft.
Schon wieder ausverkauft.
Schon wieder ausverkauft, habe ich doch gesagt. Ihr sollt den Scheiß kaufen. Kaufen.
Also,
tja, da hat uns irgendein Hörer nicht direkt nach der Sendung gehört, sondern erst eine Woche später und schon war es ausverkauft.
Tja, aber schuld.
Da muss man wohl schnell sein.
Ja, das war auch letztes Mal wohl so, wo die quasi mal wieder zu kaufen waren, dann waren die auch sehr schnell wieder weg.
Genau. Ich glaube, dass was war da noch? Ach so, das mit dem irgendwie Seite verlassen, Seite nicht verlassen. Wollen sie diese Seite verlassen, wenn du auf den Link klickst?
Ja, aber Leute, die keine Links kennen, die sollten einfach nicht in diesem Internet unterwegs sein. Tut mir leid.
Ja.
Also die Begründung war, das war die Begründung. Es gibt Leute, die verstehen das Konzept von Links nicht. Aber wenn man das Konzept von Links nicht versteht, dann kann man das Internet nicht benutzen. Oder zumindest nicht so, wie wir das Internet benutzen. Und deswegen sollte man nicht das Internet für alle kaputt machen, nur weil irgendwie ein paar Leute das Internet nicht verstanden haben. Das ist aufgebaut auf Links, sonst funktioniert es nicht. Ja? Sagt sogar das HTTP da vorne. Ohne geht's halt nicht. Ja. Also von dem her, weg damit.
Ja. Also ich sehe, so ein bisschen sehe ich den Punkt halt mit, es ist halt super easy für Scamming oder so, wenn du dann halt eine Seite nachbaust, die halt genauso aussieht wie YouTube, wo du vorher warst, aber irgendwie, selbst wenn du, also Leute, ja, schwierig.
Nee, ist nicht schwierig, weg damit.
Kann weg. Ja, also kann weg, sehe ich auch so. Aber.
Nee, nix aber, ja. Weg.
Ja, nee, kann weg. Gut. Ja. Haben wir beschlossen, kann weg. Kann weg. Dann können wir hier Ctrl-J Toter der Woche drücken.
Oh. Warte. Ich habe so viele Fenster offen, jetzt tut mir leid. So.
Funktioniert
Ctrl-J.
Super.
Ctrl-J. Vielleicht solltest du Ctrl-J drücken.
Ich drück mal Ctrl-J. Ja, ist nichts passiert. Ich habe es versucht. Hier, Toter der Woche, natürlich, wie schon angedeutet, unsere Kommentare.
Aber die sind doch jetzt Untoter. Die kannst du doch direkt zu Untoter.
Also hier, direkt zu Untoter. Unsere Kommentare von Tod direkt zu Untot.
Weil sind schon gefixt. Während ihr eine Stunde gebraucht habt, bis diese Sendung endlich anfangen konnte, habe ich unsere Kommentare gefixt. Das war eine Stunde. Das war die geschlagene Stunde.
Na, dann wären wir jetzt noch nicht live, wenn es eine Stunde gewesen wäre.
Das war eine Stunde. Glaubst du noch nicht, dass wir schon mehr als 17 Minuten reden? Das war eine Stunde.
Was?
Ja.
Du gehst ja jetzt wieder auf die 9. Na, egal. Haarspalterei.
Hier, also, was ist sonst tot? Fitbit?
Ja.
Na, noch nicht.
Gott sei Dank. Oder?
Vielleicht, ja. Bald.
Kaufen Sie jetzt Ihre Fitbit-Geräte?
Nee. Verkaufen Sie jetzt Ihre Fitbit-Geräte?
Kaufen Sie sich was Besseres.
Kaufen Sie sich etwas anderes, weil die waren ja schon gut, aber jetzt halt leider nicht mehr gut.
Warum tot? Vielleicht zuerst mal.
Also, Google hat vor geraumer Zeit quasi Fitbit-Übernahme gestartet, oder wie, weiß nicht, wie man es nennt.
Ja. Angebot abgeben, genau. Wollten sie übernehmen, genau.
Genau. Jetzt ist der Deal abgeschlossen. 2,1 Milliarden US-Dollar, also quasi zwei Instagram, haben sie für Fitbit bezahlt. Und die sagen, jetzt Google sagt natürlich, oh, kein Problem, eure Daten geht quasi alles cool, wird nichts verkauft und so, aber dass sie quasi das komplette Ding einstampfen und nichts mehr funktioniert, ist natürlich noch ein anderes Thema, weil das macht Google gerne für Sachen, die halt nicht in ihrem primären Fokus, wer auch immer der gerade liegt, steht und dann wird es quasi, dann hattest du mal ein tolles Fitbit.
Aber was bringt es denen, Fitbit erst zu kaufen und dann die wollen
die Leute.
Nur die Leute? Okay, ja.
Gut. Hardware, dann können sie irgendwie so ein Google Fitbit bauen oder so.
Vielleicht wollen sie auch einfach nur die Leute haben, damit die irgendwelche anderen Google-Sachen machen. Wer weiß.
Wer weiß.
Okay, also ihr sagt, demnächst ist Fitbit tot.
Das ist meine Prophezeiung, ja.
Was kauft man sich sonst? Was ist das aktuelle Fitbit?
Es kommt drauf Gerät? An, was du brauchst. Das können wir, glaube ich, nichts empfehlen, je nachdem. Brauchst du Pulsmessung, willst du irgendwie, kannst alles Mögliche haben. Von einer sehr dummen Uhr, die irgendwie ein paar Sachen anzeigt, hier, was ich so habe, Modell, aber ich meine, das kann sogar hier auch Herzschlag und alles, wenn du willst, für irgendwie 70 Euro. Aber du kannst auch ein paar Tausend ausgeben, also das ist je nachdem.
Ja. Und es gibt eben diese für verschiedene Sportarten optimierten. Also die einen können Schwimmen besser tracken, die anderen sind für Golfspieler optimiert von dem, was die Sensoren so aufzeichnen.
Die einen laufen mit Android, die anderen laufen mit Apple und wieder andere laufen noch mit was eigenem.
Ach ja, du wolltest ja laufen gehen,
Sport,
Felix.
Nee, Sport setzt sich nicht durch.
Kein Sport bei mir.
Nee, aber meine Frage kommt daher, weil ich hatte mal so eine erste Generation, zweite Generation Fitbit-Dingsy. Und das war eigentlich ganz lustig mit irgendwie so halt Schritte tracken und so ein bisschen Schlaf.
Ja, das macht man auch.
Das wäre auch so ungefähr der Umfang und ich will halt irgendwie nicht, ich will nicht tausende Euros da investieren, sondern ich will halt
von hier. Ja,
dann mach mal hier Xiaomi. Link rein. Hier die Uhr ins Jitsi zu halten, bringt weder mir was noch unseren Hörern.
Die habe ich schon fünfmal vorgestellt. Mindestens.
Wenn der Ingo jetzt eine Xiaomi Watch hier empfiehlt, dann sehe ich schon die Kommentare.
Schlimmer als.
Kannst du ohne Cloud betreiben. Du musst sie nicht mit Cloud betreiben. Das ist der, also zumindest mache ich das
so. Ich erzählte das letzte Mal, was passiert ist, als ich hier versucht habe, mit einem Xiaomi-Handy zu arbeiten, ne? Dass die mich gezwungen haben, für den Developer-Modus einen Account zu erstellen.
Ja, das ist gemein. Also ich koppel die hier mit meinem Dollar-Phone, Selfish-Phone und das geht. Hat jemand eine App geschrieben und mehr als Schritte zählen und die Push-Notifications, die mein Handy so abgibt, mehr brauche ich nicht. Ja, ich habe auch diesen Pulsmesser, finde ich, dauert mir auch zu lange. Und das Ding, macht genau die zwei Sachen, zählt die Schritte schön. Ja, kann sehen, dass ich heute wieder zu wenig gelaufen bin, nur knapp 5000 Schritte. Zeigt die Uhrzeit an und wenn irgendwas auf meinem Handy macht, sehe ich hier kurz die Notification, kann entscheiden, ist es wichtig oder nicht. Das reicht mir ja schon meistens. und mehr muss es auch nicht tun. Hat irgendwie, keine Ahnung, 70 Euro kostet. Jetzt das erste Armband ist schon durch, jetzt habe ich schon das zweite dran, aber das ist halt diese Standarddinger, da kannst du dann irgendein eins für, weiß ich nicht, 15 Euro oder so neues bestellen, einfach dran machen, dann hält es wieder ein paar Jahre. Und ja, tut für mich. Aber
wie lange hält da der Akku von dem Ding?
3 Wochen.
Ja, ist gut.
Also frag mich nicht, wann ich die das letzte Mal geladen habe. Es ist lange her, sie sagt jetzt 44%. Ja, also ich vergesse das immer. Irgendwann steht, blinkt sie dann böse oder meistens geht sie sogar aus und dann denke ich, oh ja, dann war es wohl wieder mal Zeit. Aber mein Gott, dann lenkt man sie ran, dann weiß ich nicht, lädt sie 2 Stunden oder so und dann ist wieder fertig.
Ja.
Das klingt eigentlich gar nicht so kaputt. Genau.
Und du kannst ja auch ohne Cloud alle Sachen benutzen, oder was? Oder nur so ein Subset, so die Uhrzeit, oder was kannst du denn noch machen?
Ja, wie gesagt, ich habe halt eine extra App von jemandem, der die programmiert hat, der die Push-Notifications drauf schickt, also E-Mail, Telegram-Nachrichten, was man halt so braucht. Was halt wenig geht, was du wenig hast, sind irgendwie andere Ziffernblätter oder so. Es gibt halt irgendwie 3, 4, 5 und dann war es das halt. Also wer da irgendwie mit rumspielen will.
Das ist echt, das ist so traurig. Da brauche ich mindestens 1000 Ziffernblätter, weil sonst...
Die alle sonst 2 Minuten durchwechseln. Zack, zack,
ja,
zack.
Vor allem, ja, genau, vor allem, wie soll ich sonst die Uhrzeit ablesen, wenn da nicht irgendwie...
Ja. Das ist schon tragisch.
Also, ja.
Geht dann auch noch solche Sachen wie, weiß nicht, das Wetter oder so? Oder ist es dann auch?
Ich glaube, ja. Benutze ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, das macht er, ja. Okay. Nee, er sagt mir jetzt hier, Wetterdaten sind nicht verfügbar. Also scheint jetzt die App nicht rüber zu senden. Habe ich tatsächlich nicht benutzt. Also theoretisch kann er das, aber meine App hat das jetzt nicht gesendet, ob es nicht geht oder ob er es noch nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Du kannst hier auf der Uhr jetzt auch irgendwie Wecker einstellen, Timer einstellen, Kompass. Timer ist ja manchmal noch ganz witzig, dass man schnell mal eine Stoppuhr braucht. Ja, jetzt zählt er hier schnell eine Zeit hoch. So ein paar Sachen sind dabei, die eingebaut sind, aber also brauchen tue ich das größte davon nicht.
Ja, das.
Man kann auch irgendwelche Aktivitäten starten, weil er sagt mir jetzt Outdoor laufen, aber ich wüsste schon nicht, ob das mit dem GPS hier funktioniert. Habe ich noch nie probiert, brauche ich nicht. Ich will ja keinen Sport machen.
Ja, das ist spannend, ja. Geht mir ähnlich, ja. Du hast groß gesagt, du hast da schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt mal kurz gegoogelt. Wir haben über Open-Werte auf dem Xiaomi Mini gesprochen. Wir haben über Telefone mit 100 Watt Laden gesprochen, wir haben über eine Powerbank gesprochen, wir haben über ein Linux-Notebook gesprochen, über die Xiaomi Box, dass sie die User ausspionieren, über irgendwelche Bluetooth-Low-Energy-Sensoren und das MIUI E6 irgendwie in iOS 7 hart abkrepelt. Aber über deine komische Uhr, also zumindest hast du die nicht mit Link reingepackt, möchte ich hier mal anmerken.
Ingo hat ab und zu mal gesagt, so, ja, übrigens habt ihr so eine Uhr.
Übrigens, ich habe eine Uhr, einfach so.
Man könnte meinen, der Felix hätte eine Datenanalyse über unsere Podcast-Folgen gemacht.
Also das, ja. Sie ist zum Beispiel,
wir Volltextsuche?
Sie ist zum Beispiel drin in der 219.
Tja, wieso findet man das?
Ja, weil nicht? du musst, das, wie das Produkt heißt, das heißt Amazfit Bip.
Das weiß man natürlich.
Das weiß man, weil ich es gesagt habe.
Nix ohne, komplett ohne Xiaomi, einfach Amazfit Bip.
Ja, genau.
Irgendwann hat sich gerade irgendeinen Namen ausgedacht.
Nein, gibt's die heißt gar nicht. So.
Die heißt Amazfit Bip.
Ja.
Plus.
Ah ja, okay.
Erzähl mir mehr, Ingo.
Ich meine, ja, tatsächlich.
Ja.
Gut.
Aber ich kann sie
hast du dieses Volltext-Suchinterface?
Ja, dieses
ich habe jetzt mit DuckDuckGo tatsächlich nach Amazfit gesucht auf site-binärgewitter.de und hab's gefunden. Wir haben mehrfach schon drüber geredet, tatsächlich. 2-mal finde ich sie. Gut.
Mehrfach. Ein, zwei, viele.
Ja. Ja. Gut. Genau. Läuft. In Radio Tux habe ich auch schon drüber geredet. Also es gab mehrere Möglichkeiten davon zu
das
erfahren.
Ich vielleicht gehört. Ja. Vielleicht auch nicht.
System.
Aber
genau.
Ja.
Im Chat wird gerade gefragt, ob ich diese Amazfish-App benutze auf Sailfish. Ja, genau. Das tue ich.
Das klingt alles so nach Scam oder so. Aber
Amazfish-App. Amazing Fish.
Amazing Fishing-App.
Amazfishing-App.
Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man es auch Amazfish, also keine Ahnung, wie man es sonst aussprechen soll. Aber ja, genau, die App. Vorher hatte ich ja die Pebble. War damit recht zufrieden. Ich glaube, da gibt es auch wieder so ein.
Wurden die nicht auch gekauft von irgendjemandem?
Ja, wurden die nicht von Fitbit gekauft?
Ach, so fügt sich alles wieder zusammen.
Oder?
Das war eine tolle Roundhouse.
Ich glaube, oder?
Das könnte sogar sein.
Ja. Die wurden gekauft und dann sind sie verloren gegangen. Und jetzt wird Fitbit gekauft und die werden wir ja auch nicht lange mehr erhalten haben. Just saying.
Ja, deswegen hatte ich nämlich auch kurz überlegt, ob ich mir das kaufe oder ob ich mir so eine Fitbit kaufe. Also die haben tatsächlich Pebble gekauft und ich habe letztens ist bei mir im Internet vorbeigeflogen, auf Twitter wahrscheinlich, das ist jetzt auch wieder so ein mit so einem E-Paper-Display. Also die verbraucht ja irgendwie noch mehr und noch weniger Strom. Genau, so ein E-Paper-Display.
Noch mehr, weniger Strom.
Ja, genau. Weniger Strom, würde ich sagen. Also mit so einem E-Paper-Display gibt es auch wieder so eine Open-Source-Alternative wohl. Aber ich habe jetzt vergessen, wie die heißt. Könnt ihr noch mal recherchieren. Könnt ihr vielleicht in die Kommentare packen. Also es gibt wieder irgendeine Uhr, teilweise Open-Source, glaube ich, mit so einem E-Paper-Display. Ja.
Okay. Ja, cool.
Ja, gut. Genau.
Sie sind tatsächlich, ich habe es gerade nochmal nachgegoogelt, sie sind
von Fitbit gekauft worden, ja.
Pebbles Intellectual Property was purchased by Fitbit.
Genau, das ja, war ja auch sowas. Sie haben genau nur die Leute gekauft und eben die Plattform und alles sein gelassen. War halt auch so ein Ding. Nicht schön.
Wie nennt man das dort gleich? Brain Hire?
Ja.
Acqui Hire,
ja.
Also so würde ich es nennen können.
Ja, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe.
Meinst du, dass die also von Pine64 gibt es wohl auch die Pinetime?
Vielleicht ist es das.
Weiß ich nicht, aber das wäre irgendwie so halb Open Source, voll Open Source.
Ist es mit dem E-Paper-Display irgend sowas?
So viele Fragen.
IPS. Keine Ahnung, ist nur hier im Chat noch aufgekommen. Sieht auf jeden Fall auch
okay.
Interessant aus. Mach mal den Link rein. Aber nein, es sieht irgendwie nicht so aus, als wäre das mit E-Paper, sondern hier steht was von IPS. Aber
okay. Gut.
Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Gibt wohl Dinge im Internet.
Okay, dann kommen wir zum nächsten Toten der Woche, oder?
Noch mehr.
Weiter über Uhren reden. Ja, es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Bei euch nicht. Der nächste Fast-Tote der Woche ist
was war das?
Elasticsearch.
Also,
ist dir wurscht. Ja. Elasticsearch, Kibana und diese ganzen Produkte wechseln ihre Lizenz.
Mal wieder?
Na, was heißt mal wieder? Die waren jetzt ewig lange unter Apache-Lizenz.
Ja, aber die haben ja schon lizenziert. Mal quasi auf ihre Elastic-Lizenz gewechselt.
Na, da waren sie dual-lizenziert. Also du hast die Enterprise-Version hast du mit der Elastic-Lizenz gekriegt und die Open-Source-Variante war halt immer noch unter Apache 2 und dann haben sie halt so ein Open-Core-Modell, ja, der Großteil oder der Core war Open-Source und dann ringsrum Projekte, die nochmal, die extra gekostet haben. Und das fand ja damals Amazon schon nicht so lustig und hat doch diese Open, wie heißt es, Open Core, Open Elastic Edition.
Ja, was ist
Open Edition for Elastic oder irgend sowas gegründet. damals gab es schon Stunk und jetzt gibt es eigentlich noch mehr Stunk, beziehungsweise ist alles, eigentlich ist alles doof. Also sie wechseln jetzt von dieser Apache oder von der AGPL zur SSPL.
Was denn jetzt? Apache oder
nee, sie AGPL? Haben vor,
ich glaube, es war Apache.
SL2. Nee, ja, genau.
Das war Apache.
Genau, Apache-Lizenz. Und jetzt benutzen sie diese SSPL, die auch MongoDB benutzt, schon seit einer Weile. Und die ist quasi wie eine AGPL, bloß noch mal schlimmer. Denn sie fordert nicht nur, dass du den Quellcode des Produkts, das du da als Plattform oder als Software as a Service weitergibst, sondern auch noch alles ringsrum. Also jetzt stell dir mal vor, was weiß ich, du benutzt es auf Windows und machst es mit dem ISS und gibst da irgendwie dein Elastic-Zeug raus als Software as a Service. Dann müsstest du jetzt also den kompletten Windows-Quellcode mitgeben wahrscheinlich und den ISS-Code auch. Auch wenn du es nicht kannst, du musst es freigeben.
Ja, aber nur wenn du es as a Service anbietest.
Genau.
Also wenn du quasi jemandem sagst, übrigens, genau,
ich jetzt das
hier
meinem
Elasticsearch
Kunden,
as a Service.
Genau, ich das meinem Kunden anbiete. Selbst wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt eine Nextcloud betreibe, in der Nextcloud sage ich hier, ihr könnt euch einloggen, ihr könnt das Ding benutzen, ist ja dann auch Software as a Service, Nextcloud stehen oder AGPL, das ist relativ einfach noch. Aber wenn ich da jetzt Elasticsearch verwende in dem Ding, um schnellere Suchen zu ermöglichen, ist es ja auch angeboten als Software as a Service.
Nee, das ist dann integriert in dein Produkt.
Ja, dann ist es
genau,
trotzdem.
Die Frage ist, das ist ja ein Produkt als Service.
Genau.
Du bietest einen Service auf Basis von Elasticsearch an.
Genau.
Und da muss man mal einen Lawyer zu fragen, wie trennscharf das ist.
Die Lawyers sagen dir, da steht drin, du musst alles freigeben, also musst du alles freigeben. Selbst
also
wenn
der letzte Stand zu.
Aber Nextcloud ist ja kein Problem. Nextcloud ist ja freigegeben.
Ja, ja. Da hätte ich jetzt vielleicht noch nicht mal das Problem, genau. Aber jetzt benutze ich dieses Nextcloud auf ISS, warum auch immer, ja, auf einem Windows. Spielt ja nichts zur Sache. Da kann ich es definitiv nicht freigeben, aber ich müsste trotzdem.
Also das letzte, was ich dazu gelesen habe, ist, wenn quasi der Service primär durch diese Software oder die Funktionalität von der Software gewährleistet ist, wenn du sagst quasi, du bietest eine Cloud-Suchdatenbank as a Service, die ein Elasticsearch-Interface hat, an. Ja, dann ist es quasi dein primärer Case, aber wenn du Nextcloud hast, dann ist es halt nicht mehr primär, sondern das ist halt quasi untergeordnet.
Steht aber, glaube ich, so nicht in der Lizenz drin.
Doch, das steht in der Lizenz genau so drin.
Das musst du mir beweisen. Da steht also, ein Service oder im Produkt, glaube ich. Und das wird in meinem Nextcloud-Case, wäre das auch im Produkt drin. Also
wenn wir hier jetzt gerade schon sind beim rechtliche Fragen klären, ist die CDDL kompatibel mit GPL oder nicht?
Nein.
Das sagst du jetzt einfach so, aber
Ingo, bist du
ein
Lawyer oder was? Wir geben dir bestimmt keinen Lawyer-Advice-Scheiß.
Hast du das mal durchgeklagt?
wenn der Ingo jetzt kommt, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, ich habe der Ingo hier beleidigt gesagt in seinem Podcast, und der ist ja wohl super Lawyer.
Ja, ich hatte zumindest mehrere Stunden Recht im Studium.
Wie lange hattest du Recht? Bis jemand da jetzt Unrecht bewiesen hat.
Ich habe auch mehrere Stunden Recht hier im Podcast. Ja.
Nee, das kann ich nicht bestätigen.
Ja, doch, ich glaube schon.
Genau, du hast Unrecht im Podcast, ja.
Nee, ich hatte mehrere Stunden Recht. Und dann bestimmt auch mal Unrecht, aber ich habe bestimmt auch mehrere Stunden Recht gehabt. So rein statistisch.
Rein statistisch gesehen, wo du gerade nicht geredet hast.
Hallo?
About that.
Gut, also sie ändern die Lizenz. Und sonst?
Ja. Was, wie gesagt, dazu führt, nicht dass sie ziemlich assi sind.
Also, pass auf. Making the functionality of the program or modified version available to third parties as a service includes, without limitation, enabling third parties interacting with the functionality of the program or modified version remotely through a computer network, offering a service the value of which entirely or primarily derives from the value of the program or modified version. or offering a service that accomplishes for users the primary purpose of the function or modified version. Also es geht quasi darum, dass der primary, ja, also quasi das Hauptziel durch diese Software erreicht wird. Wenn das als
Wenn ich jetzt eine Nextcloud habe, die eine schnelle Suche als mindestens ein Hauptziel hat, dann und die auf Elasticsearch setzt, dann könntest du sagen, das ist so.
Das sagt
sie
der
sagen
Ingo.
Sie sagen selber, this change in source code licensing has no impact on the overwhelming majority of our user community.
Ja, aber natürlich, ja. Also
was sollen sie auch sonst sagen?
Also wenn sie jetzt von Oracle gekauft werden, dann will ich mir Gedanken machen. Solange wie sie quasi noch Elastic sind. Ich glaube, das geht primär darum, dass Amazon Elasticsearch as a Service anbietet einfach. Wo drauf steht, Elasticsearch as a Service. Du musst es nicht aufsetzen. Und dann ist es der primary case.
Aber so Zeug ist doch, das ist einfach dumm. Das ist einfach, warum?
Ja, jein, ne?
Also ja, ich sehe den Punkt, aber ganze, nein. Das ist genau wie mit diesem ZFS,
ne? Die ganze Open-Source-Geschichte hat eine ganze Weile echt gut funktioniert, bis die Cloud-Anbieter angefangen haben, die Open-Source-Software zu nehmen und letztendlich damit Geld zu verdienen, die nicht mehr bei den Open-Source-Projekten ankommt. Zu dem Thema kommen wir ja später auch nochmal, aber vielleicht ziehen wir das auch vor. Letztendlich ist das mit ein Grund für das Funding-Problem, was Open-Source hat. Und das hier ist der verzweifelte Versuch von Firmen, die auf Open Source setzen und auch zur Open Source Community beitragen wollen, sich dagegen zu wehren und ein Businessmodell aufrechtzuerhalten. Ich habe gerade nicht auf dem Radar, ob Elastic kürzlich gekauft worden ist und ob die vielleicht da versuchen, mehr rauszuziehen, als sie es bisher getan haben oder was der Antrieb dahinter ist. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es einfach so ist, dass sie darum kämpfen, ein Sustainable Model zu finden mit ihren Produkten. Und sehen, dass sehr viele das einfach nutzen, ohne einen Penny dafür zu bezahlen. Und das hier der Versuch ist, zumindest die ganz Großen, eben die Cloud-Anbieter dazu zu bringen, entweder es gar nicht anzubieten oder aber was dafür zu zahlen.
Na gut, aber erstens, also die ganz Großen, Amazon wirst du nicht dazu kriegen. Das Einzige, was sie halt machen werden, weil sie es können, wäre jetzt halt ihren Fork richtig als Fork nehmen, ihn dann halt umbenennen, dann nicht mehr Open Edition for Elastic, sondern das Elastic halt rausstreichen und es irgendwie anders nennen. Amazon könnte sich das leisten und dann
heißt,
hätte sich
halt Open Distro einfach schon.
Ja, Open Distro, ja, früher hieß es Open Distro for Elastic oder sowas, dann heißt es jetzt anders, wie auch immer. Also ich weiß nicht, ob sie sich da nicht selber ins Knie schießen, insbesondere, weil sie sind jetzt kein Open Source mehr. Muss man einfach so klar sagen. Diese Lizenz, diese SSPL, ist keine Open-Source-Lizenz. Sie sind kein Open-Source-Produkt mehr. Ja. Mhm. Das kannst du nicht mehr ranschreiben. Das ist halt so. Ich finde, die AGPL, da haben wir ja schon öfter, wir haben ja immer böse Witze drüber gemacht, finde ich schon, ja, hat durchaus seine Daseinsberechtigung, dass man wirklich sicherstellen will, dass der Quellcode halt zumindest beim Enduser noch ankommt und wenn die Leute halt Änderungen machen, dass die auch wirklich freigegeben werden und eben nicht durch diese Methode verschleiert werden können, indem man es einfach über ein Netzwerk anbietet. Aber diese Lizenz geht jetzt halt eben noch den Schritt weiter und sagt, egal was du da noch für Software ringsrum baust und was du für Toolchains benutzt, du musst alles mit freigeben. Die ist also noch viraler, noch ekliger, als es eine GPL, als es eine AGPL jemals war oder sein konnte. Und da sie eben nicht von der Open Source Initiative als Open Source Lizenz angegeben wird oder angesehen wird, gab es ja wohl mehrere Treffen, Diskussionen. Also MongoDB hatte das ja probiert und hat es dann irgendwie nach einem Jahr oder nach anderthalb zurückgezogen, diesen Versuch, das als Open Source Lizenz freigegeben zu lassen. Es ist keine Open Source Lizenz. Elasticsearch ist kein Open Source Produkt mehr.
Es ist Source Available Software.
Ja, okay. Es ist eine legitime Unterscheidung, ja. Du sagst, schlimmer als GPL. Ich meine, die Welt wäre, also wäre die Welt wirklich, ja klar, wenn wir, um die Frage zu Ende zu bringen, die ich gerade angeformuliert habe, wäre die Welt wirklich schlimmer, wenn alles GPL wäre. Aber klar, GPL ist nicht gegen den Missbrauch durch die Cloud-Anbieter, die wir gerade eben skizziert haben, geschützt.
Genau. Ja. Deswegen AGPL, ja, dass du diesen es wird übers Netzwerk transportiert, dass du die Sachen da schon drin hast, dass du es auch wirklich freigeben musst. Aber jetzt noch weiter einzugreifen, schwierig. Und wie gesagt, du bist jetzt, gut, wir können weiter darüber diskutieren. Ja, gibt viele Fälle, was weiß ich, wenn ich jetzt hausintern Kibana, Elasticsearch, haben wir wahrscheinlich irgendwo alle im Einsatz. Wenn wir das benutzen und, weiß ich nicht, außerhalb des IT-Departments oder selbst innerhalb des IT-Departments nur anbieten, was heißt denn das? Heißt es, dass da alles ringsrum dann freigegeben werden muss, Open Source?
Genau. Wie durchgreifend ist das durch Schnittstellen, ja.
Ja, weil ich biete es über ein Netzwerk an, anderen Usern. Ja, das
ja anderen Usern, aber solange sie deiner Company angehören, hast du sowieso kein Problem, ne? Das ist ja, in-house alles.
Gehören sie
ja,
aber nicht alle.
In-house ist immer in Ordnung.
Ja, aber gehören sie ja nicht alle. Wir haben ja noch viele Experimente, die drauf zugreifen können, die nicht in-house sind.
Ja, gut, ihr seid ein Dienstleister, natürlich. Ihr seid in dem Fall, ne, in dem Beispiel, du bist halt ein Dienstleister, dann hast du das Problem viel schneller, klar.
Ja, ja, und aber es ist ja trotzdem, also wir verdienen ja kein Geld damit. Wir sind immer noch kein SaaS-Anbieter, nix. Und trotzdem würde es bedeuten, dass wir alles,
Tools. Das ist ja, das ist in der Spreche, ist das, seid ihr ein SaaS-Anbieter.
Ja.
Es sei denn, die machen eine Klausel rein für Non-Profits.
Die Frage ist halt auch, wenn du. Ich meine, gerade ab einer gewissen, ich meine, in einer kleinen Firma, ja, okay, das sind irgendwie, da kennst du halt alle, aber in einer großen Firma, da hast du halt eine Abteilung oder so, die ist dann halt zuständig, diesen Kram aufzusetzen, und andere Abteilungen können diesen Service dann benutzen. Das heißt, jede Großfirma ab, ich sag mal, ein paar hundert Leuten oder so, die halt irgendwie ein IT-Department hat, die das für andere Abteilungen aufsetzt, ist das ein SaaS-Anbieter?
Nein,
ich meine, im weitesten Sinne?
Im weitesten Sinne ja, aber im Legal-Sinne nicht.
Bist du sicher?
Weil das weiterhin intern ist. Das ist eine rechtliche Entity.
Ja, wenn das die Grenze
das,
ist, dann
das sagt bei der Deutschen Bahn, ne?
Ja, gut, die Deutsche GmbHs Bahn ist an. Ja, ja genau, da hast du natürlich das Problem mit den GmbHs, letztendlich.
Ja. Dein Subunternehmer ist dann halt ja nicht mehr die gleiche Legal Entity.
Nein, dann, richtig. Und wenn die, DB Vertrieb ist ja die Tickets machen, die Preisverwaltung macht, und dann gibt es ja die, ich komme auf den anderen Namen von dem IT-Department gerade nicht, aber klar, wenn die das aufsetzen für die anderen Bereiche.
Systel gibt es.
Systel, ja genau, die meinte ich.
Und dann DB-Netze. Ja. DB-Netze ist quasi für die Netze zuständig, also quasi das Züge fahren können. Und DB-Systel ist quasi IT-Office.
Ja, genau. Und wenn die Systel für DB-Vertrieb, weil DB-Vertrieb macht selber ja auch IT-Zeug, aber die haben auch die Systel. Und wenn DB Vertrieb es selber aufsetzt, wäre es kein Service, Software as a Service. Wenn die Systel das für die macht, wäre es das. Ja. Ja, aber das ist genau der Punkt, wo das mit den ganzen Lizenzgeraffel viel zu kompliziert wird.
Tja.
Ja, plus.
Und auf der anderen Seite auch wieder so ein Punkt, warum die Konzerne eben den Mittelständlern und den kleinen Firmen einen riesen Vorteil haben, weil die können es sich leisten, das intern als Software as a Service aufzusetzen und eben nicht in dieses Raster oder in dieses Netz zu gehen. Und sie können sich leisten, dazu noch ein paar, ein ganzes Legal Department zu halten, dass es auseinandernimmt und Ansprüche abwehrt, die da reinkommen. Insofern stimme ich dir zu, Ingo. Im Zweifelsfall schießen sie sich und der Community, die ihr Produkt nutzt, ein bisschen ins Knie.
Ich meine, alle, die es sich leisten können, können natürlich das unter der Elastic-Lizenz sich kaufen. Klar, keine Frage.
Was sagt denn das Pricing? Hat da irgendwer was zu gelesen?
Ja, also ich kann da ein bisschen quasi dem, was ich als Erfahrung mitgenommen habe, reden. Mhm. Und die Antwort ist, es kommt drauf an.
Das ist doch so eine neue Antwort. Genau, du gehst zu deinem
Sales-Rep,
klassische Beraterantwort. Der macht dir dann je nach Unternehmen, wo du bist, macht er dir halt einen Preis.
Genau, also es gibt natürlich einmal diese Tiers, diese Support-Tiers. Die haben quasi auf ihrer Webseite ein Pricing, aber das passt halt nur für diesen einen Fall, wenn du da quasi genau sagen kannst, was du willst. Ja, also zum Beispiel hier. Du willst Advanced Functionality mit 24/7 Support, kriegst dann quasi was dazu, ja, genau, was halt dazu, kostet 22 Dollar im Monat, aber da fängt es halt an, ja, und dann rechnet sich das quasi darauf aus, was du eigentlich vorhast zu tun und wie viel Cluster-Nodes du hast und wie dein System aussieht.
Ja, also für 22 Dollar, ist das für ein Cluster, ist das für eine CPU, wonach lizenzieren die?
Das ist, wie gesagt, das ist auf Cluster-Node-Ebene. Und du kannst, also ab 22, ich glaube, da fängt es an pro Node, aber du musst mindestens 3 abnehmen, weil du quasi sonst kein Cluster haben kannst. Und es kommt, glaube ich, noch auf ein paar andere Sachen an. Aber das war am Ende so, dass dort schon ansehnliche Summen zusammenkommen. Ja, ja. Also das es gibt ja auch quasi keinen Buy-Now-Button, sondern einen Contact-Us-Button.
Ja, das ist genau das. Ja.
Das ist immer so. Nee, das ist nicht immer so. Es gibt ein paar Sachen, wo du das quasi, wo du die Lizenz kaufen kannst. Kannst du sagen, hier bitte einmal, weiß ich nicht.
Ja, gut, aber bei fast allen Sachen, die ich in letzter Zeit interessant fand, wo ich mal gerne wissen würde, was die kosten, ist immer nur, ja, Contact-Us. Und nie ein Preistag dran.
Ja, das also nervt. Die Sache ist quasi, Contact Us ist immer, dann schicken sie dir keinen Preis, dann schicken sie jemanden vorbei.
Ja, und dann machen sie ganz massiv Elastic Pricing.
Ja, das stimmt, ja.
Was jetzt hier in dem Fall ein schönes Wortspiel ist. Elastic Search mit Elastic Pricing. Ja. Ja.
Also das ist genau das. Also das ist, also was da zusammenkommt, das muss man sich auch schon leisten können. Da musst du quasi was vorhaben mit.
Ja. Ja, auf der anderen Seite, wenn es gute Vertriebler im Elastic Pricing sind, dann zahlst du, wenn du klein bist und nicht so allzu viel vorhast, zahlst du auch nur relativ wenig. Dann kommen sie dafür wahrscheinlich aber alle 3 Monate vorbei und wollen angucken, was du denn gerade mit ihrer Software machst.
Genau. Also das fängt schon ansehnlich an. So, das war quasi was quasi aus den Erfahrungen, die ich da hatte. Was da mitgekommen ist, ja. Aber das kann man, also die Leute kann man sich schon mal anhören, aber dann gehen sie halt auch ein Jahr auf den Sack, also.
Ja, ja.
Darf man halt nicht vergessen, es sind schon Sales-Leute. Und Elastic besteht, kann ich mir gut vorstellen, zu einem bedächtlichen Teil aus Sales-Leuten. Auch. So,
also genug, ich hoffe, ja, ich finde den, um das nochmal abzuschließen, ich finde den Move nicht gut. Klar, aus einem Business-Standpunkt kann ich das nachvollziehen, den Wunsch auch nachvollziehen, aber so ein Schritt hin zu einer eben nicht mehr Open-Source-Lizenz und quasi alles verbauen und egal, ob man jetzt in seinen FAQs schreibt, ja, wir sind ja gar nicht so, wir wollen ja gar nicht das und das und im Kleinen könnt ihr ja alles machen, aber die Lizenz sagt halt einfach, greift da so hart durch, dass wenn du sie richtig auslegst und Lawyers machen sowas ja im schlimmsten Fall dann, da zählt dann halt nur die Lizenz und nicht die FAQ und nicht das, was der Chef irgendwie mal vor 3 Jahren gesagt hat, was er vielleicht mit der Lizenz eigentlich erreichen wollte, sondern da zählt nur der Text und der Text greift einfach zu hart durch. Du kannst das Ding in deinen Produkten einfach nicht mehr einsetzen. Ich habe auch noch mal 1-2 Links dazu gepackt. Einer Elasticsearch und Kibana are now Business Risks. Kann man sich noch mal durchlesen. Da geht es halt auch so diese Tenor, wenn du es gerade einsetzt und dafür nicht bezahlst, lass es lieber. Oder nicht updaten. Ja, der Chat hat auch gerade gesagt, nicht updaten. Dann hast du
niemals halt, updaten.
Dann hast du halt das Problem, dass du andere Risiken drin hast. Dann hast du vielleicht keine Business-Risiken, obwohl das ist doch, wenn Sicherheitslücken drin sind, ist es auch ein Business-Risiko irgendwie. Also das ist natürlich auch keine Lösung. Außer du hast, weiß ich nicht, so viele Entwickler, dass du es dir leisten kannst, irgendwie dein Elastic-Stack jetzt selber zu fixen, wäre eine Möglichkeit.
Also ich kann mir das vorstellen, dass jetzt der nächste Move von Amazon ist, das den Fork durchzuziehen, also was wir ja schon am Anfang gesagt haben. Und dann ist aber fertig. Dann haben wir quasi wieder eine Lizenz oder Amazon macht es halt selber von intern. Das wäre natürlich auch blöd.
Ja, dann hängen wir zwar von jemand anders ab, aber solange der es Open Source macht, ist mir das persönlich immer noch lieber.
Ja, genau, aber da müssen wir hoffen, dass es Open Source ist dann auch.
Ja, gut. Sie bleiben ja jetzt erstmal bei der Apache-Lizenz, haben das ja weiterentwickelt, haben ja auch die ganzen was weiß ich, das, was Elastic als Drittprodukte sozusagen angeboten hat, haben sie ja nachentwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir auf Arbeit setzen auch diese Edition von Amazon ein. Also ja, alle Welt guckt jetzt sozusagen, oder zumindest in die IT-Welt, die sich mit dem Teil beschäftigt, was macht Amazon? Und ob das jetzt so ein cleverer Move war von Elastic, weiß ich nicht. Deswegen ja auch unter Tote der Woche, also ich erwarte, dass sie sich damit jetzt ins Knie geschossen haben, meine Prophezeiung.
Ja, das Problem ist halt auch ein bisschen wie bei ZFS mit der Lizenz. Solange es halt nicht wirklich geklärt ist, ist es halt einfach ein Risiko, das zu tun. Solange es nicht irgendwie irgendwelche Lawyers das mal vor Gericht explizit geklärt haben, was jetzt als welchen Fall gilt und ob es okay ist, dass du das in deiner Nextcloud als irgendwie Such-Backend verwendest oder nicht. Solange das halt niemand geklärt hat, gehst du halt das Risiko ein, dass du der Kandidat bist, wo das dann geklärt wird, und das wird halt irgendwie, kann halt lange und teuer werden, das ist halt ein großes Risiko. Und ja, da verstehe ich schon, dass man dann halt sagt, ja, dann benutzen wir das halt irgendwie nicht, dann schauen wir uns nach Alternativen um. Und das genau. Halt
Postgres, so wie immer.
Postgres, Problem gelöst.
Zack, JSON reingedumpt, fertig.
Ja. Zum Beispiel. Also ja, bei manchen fragt man sich ja, ob sie überhaupt Elasticsearch
brauchen.
Einsetzen.
Ja, so. Okay.
Ja gut, das mit dem Brauchen hast sollten. Du aber quasi bei jedem Produkt. Ne?
Ja, ja.
Also alles klar. Wird auch mal dafür
aber
benutzt.
Aber jetzt sind die Leute halt gezwungen, das zu reevaluieren und zu sagen so, ja, wir haben da zwar mal gedacht, Elasticsearch und voll gut und das muss in unser Produkt rein, aber eigentlich hätten wir einfach eine Postgres mit irgendwie JSON-Dumps nehmen können. Und dann baust du es jetzt halt um. Solange du halt nicht geforst bist, dir da nochmal Gedanken zuzumachen, lässt du das natürlich einfach drin.
Ja.
Das halt.
Genau. Und so kommen die Leute jetzt dazu, nochmal wirklich gerade fein raus zu evaluieren, was sie denn eigentlich für ein Use Case haben und was vielleicht ein besseres Tool dafür wäre, als sich weiterhin mit diesem Risiko einzulassen.
Apache
Solar. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das so abstrakt ist für viele Firmen, dass das Risiko ignoriert wird.
Bei kleinen garantiert erstmal, ja, weil da muss ja die IT-Abteilung erstmal auch aufspringen und sich überhaupt mal Gehör verschaffen, dass es überhaupt irgendein Problem gibt. Solange da nicht irgendwelche Anwaltsbriefe einschlittern, wird da garantiert nichts passieren, aber
ja gut, aber wenn Management die letzten 3 Jahre ein bisschen zugehört hat, dann gucken die selber schon drauf, was haben wir denn hier eigentlich für Tools unter welchen Lizenzen im Einsatz.
So ein Mittelständler.
Ja, zu wenig. Ja, alles klar.
Nein.
Also es gibt, nee, es
da,
gibt
da,
ab und zu
das die IT-Abteilung, was dann eingesetzt also wird.
Es gibt, wenn die Firma groß genug ist, ja auch diese Lizenzmanagement-Bereiche.
Ja.
Und ja, aber wenn man quasi so ein Mittelständler ist, der hat auf jeden Fall da nur den Chef, der da mal drauf schauen könnte. Aber wenn der lieber Geld verdient.
Ja, lieber Vertrieb macht, anstatt sich mit Altlasten zu beschäftigen.
Ja. Fair. Mhm. Ist ja auch lustiger, Kaffee zu trinken und essen zu gehen mit anderen.
Nach vorne zu schauen ist ja auch das, was einen voranbringt. Das ist ja so richtig verwerflich nicht. Man muss halt nur einsehen, dass das andere ein Risiko ist und man dann vielleicht noch besser jemanden anstellt, der sich darum kümmert, einem das Risiko vom Leib zu schaffen.
Ja.
Okay.
Ja.
Machen wir mal Schleife drum. Gehen wir mal weiter. Ich denke, ist alles dazu gesagt. Wir gucken mal, wie sich das die nächsten Monate entwickelt. Und vielleicht haben wir ja recht, Toter, dann demnächst. Redet keiner mehr, außer die, die es sich leisten können, sozusagen.
Jo. Und jetzt zu den News.
News, genau. Du musst wieder was drücken. Ha.
Schon gemacht.
Das ist schön. Dann könnt ihr mal über Alma Linux, der Name ist auch irgendwie komisch, reden. Ich lass mir nochmal was zu trinken holen. Wie sieht es bei euch aus? Ich kann nicht mehr irgendwie.
Du musst trinken.
Ich muss trinken, genau. Und ja. ihr redet
ja,
über Alma
mehr Linux. Trinken. Flüssigkeitszufuhr ist wichtig.
Ja, na, ich brauche vor allem irgendwas, damit ich nicht einschlafe.
Aber wenn du jetzt einen Kaffee oder einen Clubmate trinkst, dann kannst du heute nicht mehr schlafen. Dann gehst du wieder nachts um 3 ins Bett.
Nee, ich kann das. Ich kann direkt.
Erzähl mir mehr, Ingo.
Das nicht, wie dieses Koffein funktioniert, aber
du weißt,
kannst du natürlich probieren. Du
musst die ganze Zeit so ein Level halten, weil das.
Yeah. Ingo ist ein Pegeltrinker, würde er damit sagen.
Genau, korrekt. Bis gleich.
Also hier zurück zu diesem CentOS-Klon.
Genau, CentOS-Klon.
Genau,
Alma-Linux.
Ja. Wir hatten ja dieses CentOS, was ja jetzt auch tot ist, weil sie gesagt haben, sie möchten jetzt irgendwie Upstream tracken, oder?
Ja, das war quasi, sie wollten jetzt ein Fedora sein, ohne Fedora zu sein.
Ohne Fedora zu heißen.
Ja, weil das gibt's ja schon. Sie wollten lieber was anderes sein, was das gleiche ist. Und mehr stable oder auch nicht, oder keine Ahnung, auf jeden Fall unstable.
Genau. Und passiert was, klar war, irgendjemand forkt das.
Genau.
Oder?
Ja, genau. Also irgendjemand hat gesagt, aber wir machen das weiter. Das war quasi so die Aussage. CentOS hat gesagt, wir machen das nicht weiter. Und hat jemand anders gesagt, aber wir machen jetzt CentOS weiter, nur dass es nicht CentOS ist.
Und ist die Gruppe groß genug? Kann man das irgendwie abschätzen?
Das ist eine Firma hinter, die nennt sich Cloud Linux Incorporated. Können wir jetzt mal sie kurz ergoogeln.
Das ist halt immer die Frage bei so Dingen, die sterben und dann sind alle immer groß dabei zu sagen, ja, wir machen das, wir entwickeln das weiter, wir haben hier einen Fork und dann irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr später merken sie, ah, scheiße, das ist ja Arbeit, das ist ja, also das ist ja voll doof, da muss man ja investieren und das passiert nicht einfach so und dann hören sie normalerweise irgendwie wieder auf.
Ja, oh gut, ich meine, das ist aber auch okay, das ist legitim, also zumindest zu versuchen, ob sich eine Community zusammenfindet, die genügend Lizenzverträge abschließt, damit man es weitertreiben kann, finde ich jetzt mal respektabler, als direkt die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, ja, alles doof, wir gehen jetzt woanders spielen.
Ja, also ja. Diese Cloud Linux Incorporated hat vorher mit Extended Lifecycle Support for CentOS quasi Geld verdient.
Mhm. Das heißt, die haben wahrscheinlich schon mal eine Userbasis, wo sie sagen können, hier mit den Usern lohnt sich das, was wir hier vorhaben.
Die haben quasi gesagt, ja, wir machen dieses Reddit-Ding, nur ohne die Reddit-Preise zu haben, sondern ein bisschen weniger, dass es sich für uns immer noch lohnt, aber nicht, ja, aber du halt kein Reddit benutzen musst. Und dann basierend darauf kann man sich das schon irgendwie vorstellen, dass sie das dann einfach weitermachen. Einfach.
Die haben zumindest schon mal die Hand so weit am Puls, dass man denen zutrauen kann, dass sie das wohl überlegt haben. Das ist nicht so ein Schnellschuss. Also,
aber 50 bis 200 Mitarbeiter, also
relativ klein.
Relativ klein, aber, eigentlich, ja. Aber wenn die aber quasi das als Primärding machen, wäre das okay. Also das würde ja schon gehen. Ja. Genau.
Oh, mal schauen, ob das, weil die Marktlücke ist da.
Ja, also Markt in Anführungszeichen, wenn man was quasi
kostenlos
Open Source Community macht.
Ja, anbietet.
Ja, genau. Das zweite Ding, Rocky Linux, gibt es auch noch als zweiten, quasi der das, zweiten Teil, der das quasi aufnehmen kann, der zweite Distro. Die haben jetzt schon mal eine Webseite.
Das sind ja die Leute oder einer der Leute, die ehemals CentOS gegründet haben, ne?
Ja, genau. Und sich dann aber abgespalten hat und jetzt quasi hier.
Ja, okay.
Also rockylinux.org gibt es jetzt auch schon als Webseite. Und ich weiß aber nicht, ob die schon irgendwas haben. Diese Alma-Linux-Leute sagen, sie schaffen es schon in Q1 2021 ein Release von ihrer Distro zu machen. In irgendeinem Zustand.
Ja.
Und Q1 ist nicht mehr so lang.
Gucken wir mal. Also genau, es ist auf jeden Fall spannend. Wird sich garantiert auch bei uns dann, werden wir garantiert auch angucken. Weil bisher
muss man, oder? Was habt ihr sonst noch so im Blick? Auf Ubuntu wechseln, oder was?
Wir benutzen ja zurzeit SL Linux und die Diskussion geht halt dahin, ob man das wieder revived.
Was also war das nochmal?
Scientific Linux, genau.
Ach so,
okay. Sind bei uns alle Maschinen und wir wollten jetzt eigentlich auf CentOS gehen, CentOS 8. Ja. Haben die ersten Maschinen damit installiert und jetzt ist erstmal Stopp. Das gleiche ist am CERN, also auch CERN macht jetzt erstmal Stopp und evaluiert gerade und halt diese ganzen großen Zentren. Ich meine, da gibt es dann viele verschiedene Gremien und alle unterhalten sich und nichts Genaues weiß man nicht. Die einen wollen lieber das, die anderen wollen kein Geld, die anderen wollen keine Entwickler geben. Und es ist die Frage, ob man diesen Kraftakt dann doch nochmal hinkriegt oder ob man dann sagt, nee, gucken wir mal, ruhen wir uns mal drauf aus, mal gucken, was Alma Linux und Rocky Linux machen. Also das ist noch nicht ganz klar. Entweder revived man tatsächlich Scientific Linux. Bei uns auf Arbeit werden einige dafür. Gibt sogar Diskussionen, ja, könnte man auch einen Entwickler stellen, aber ein Entwickler reicht halt auch nicht, ne? Also wenn, dann müssten halt auch CERN und Fermilab und einige andere
alle mitspielen.
Müssten da alle mitspielen in der Community und Entwickler draufschmeißen.
Das wäre doch auch gut, aber es würde das dann auch Richtung Open Source?
Richtung Open Source gehen?
Oder?
Ja, ja, klar. Ja, das wie Scientific Linux 7 kannst du ganz normal einsetzen, wird auch noch bis, was weiß ich, 29 oder so gepflegt. Mhm. Bloß 8 hatten sie sich jetzt halt, haben sie gesagt, nee, der Aufwand ist zu groß, es gibt ja CentOS 8, wir stellen es ein, hatten sie ja davor letztes Jahr angekündigt und jetzt.
Voll der gute Move.
Bester Move.
Jetzt passiert halt das und dann war halt jetzt die Aufregung groß.
Mhm.
Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Spannend, es bleibt spannend.
Genau. Kommen wir zu Ubiquiti.
Ja, Ubiquiti. Es gab eine Schlagzeile, die sagte, Ubiquiti ist gehackt, jetzt müsst ihr euer Passwort ändern. Hat mich aufschrecken lassen.
Oh mein Gott.
Ja, weil auch ich habe diese hübschen und sehr zuverlässigen Untertassen im Betrieb, die es einfach machen, zuverlässiges WLAN zu bauen, wo man zwischen den Access Points Handover hat und viele andere Nettigkeiten. Stellt sich raus bei Lesen der News, dass es zum Glück nur um die User-Accounts auf dem Ubiquiti User-Account, Client-Account, wie auch immer geht. Und nicht um die Hardware selbst, geschweige denn die Firmware darauf oder die Geräte, die sie verkauft haben. Ja, insofern war ich nicht betroffen. Ich habe nicht mal einen Account bei denen. Weiß nicht. Ingo, warst du betroffen?
Also ich habe die News jetzt tatsächlich nicht gelesen. Erst nachdem du es jetzt im Vorgespräch gesagt hast, dass da irgendwas passiert ist. Ich muss mein Passwort garantiert ändern. Ich habe eins. Und zwar habe ich bei einem Kunden letztens eingebaut diese Dream Machine. Also ist so ein, ist dieses Security Gateway und kann DSL-Verbindung sozusagen aufbauen, Firewall, alles Mögliche macht es und hat auch gleich diese Management-Software on board. Ja. Ist auch nur ein Ubuntu mit bisschen Hardware ringsrum und du kannst irgendwie noch eine Festplatte reinstecken, um auch diese Unifi-Video-Dinger reinzutun. Also ich habe hier tatsächlich, aber da bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Das Kabel ist zu kurz. Da, guck mal, da. So eine
Guckt
Kamera.
Guckt jetzt alle in diesen Stream rein.
Genau.
Oh, so sieht es aus. Was
so sieht es aus. Na, das ist von Unifi so eine Kamera. Kannst du auch
eine
außen.
Unifi-Kamera.
Die kannst du auch außen dranhängen. Also die Idee ist, irgendwann mal hier den Garten zu beobachten. Die Tiere, die da draußen vorbeilaufen. Bei Menschen kommen hier nicht so viel vorbei, aber Tiere. Sowas kannst du damit auch betreiben. Und dafür braucht man tatsächlich, was ich ein bisschen doof finde, ist so ein Account. Du kriegst
das
nicht. Du kriegst es nicht anders aufgesetzt.
Direkt das wieder zurückschicken den Scheiß, wenn das kein anständiger Support hat.
Ja. Ingo,
du musst
ja
puristisch bleiben. Du kannst jetzt
das
nicht
Xiaomi-Strategien da. Das können wir nicht durchgehen lassen.
Echt ekelhaft, ey.
Das hat mich schon etwas geschockt, ja, aber du konntest es nicht tatsächlich nicht anders aufsetzen, außer dir einen Account bei denen zu machen.
Also, wie gesagt, ich hätte zurückgeschickt mit dem Scheiß. Mhm. Ingo, direkt. Jetzt erzähl mir von deinem Purismus und jetzt machst du hier irgendwelchen Cloud-Scheiß oder was?
Ist also. Ist ja, wie gesagt, ist ja nicht meine eigene.
War ja nur für den Kunden, war ja nicht für den Ingo selber.
Ja. Ach so, echt?
Ja, habe ich ja gesagt, aber es ist trotzdem, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, ja. Aber ich habe aber nicht genau durchdrungen, ob man jetzt, aber ich glaube, du konntest den Account danach nicht einfach deaktivieren, weil du brauchst den für irgendwas. Das ist schon ein bisschen, das fand ich ein bisschen doof, weil es ist, wie gesagt, eigentlich auch nur ein Ubuntu mit ringsrum Zeug und das müsste eigentlich auch lokal gehen, ja. Das muss eigentlich nicht sein, dass das irgendwie diese Cloud-Anbindung da hat.
Ja, kauf was anderes, kauf auf jeden Fall was anderes.
Hast du was anderes, was die Sachen gleich kann? Unify.
Hier, Smartphone und dann so eine komische App drauf, fertig. Nee, es gibt da so ein, zwei Apps, wo das wohl anständig funktioniert.
Du meinst als Firewall. jetzt in deinem Netzwerk.
Nein, du nimmst hier so ein Handy, was eine krasse pornomäßige Kamera hat, was 1000-mal besseren Auflösungen hat als dein Scheiß, stellst sie ans Fenster, fertig.
Nein, also erstens für den Videoteil, nein. Und zweitens ging um ein Gerät, was DSL-Verbindung aufbaut, Firewall macht, Ubiquiti-Controller ist.
Ich habe gerade über diese Kamera geredet, wo sind wir?
Ja. Nein, wir haben über dieses ganze Ubiquiti-Setup geredet und diese Kamera war nur das i-Tüpfelchen, was der Ingo da eingebracht hat.
Ist doch kein Thema.
Kamera macht es auch. Also das macht die ganzen Ubiquiti-Sachen, unter anderem diese Kamera.
Ach so.
Und diese. Vielleicht
brauchst du was anderes für die Kamera. Du hast doch schon so einen Home-Manager-Quatsch zu Hause.
Ja, es gibt ja auch diese Applikation für die Kamera, die läuft auf meinem Ubuntu unten. Es ging jetzt um diese eine Hardware-Einheit, die man reinstellen kann und deswegen habe ich einen Ubiquiti-Account. Darum ging es nur.
Ja, nein, nicht okay, Ingo.
Nicht okay, Ingo. Ich bin dagegen.
Abgelehnt. Ja, ich bin auch dagegen.
Abgelehnt. Ja, also.
Ansonsten finde ich diese Dream Machine echt cool, aber das mit dem Account fand ich nicht cool. Weil Dream aber Machine. Dream,
du musst hier Dream Passwort Machine ändern. Dream Machine.
Der Name ist nice, da kann man nichts sagen.
Hm? Ja. Gut. Wohlbar. Ihr könnt mal.
Hier, aber Ingo, du bist nicht der Einzige, der sein Passwort ändern muss.
Nicht?
Weil
Gott sei Dank.
Makefu, der Felix, der
Scheiße.
Hat bestimmt einen OpenWRT-Forum-Account.
Aha.
Hab ich den?
Das hast du bestimmt. Die sind nämlich wohl auch gehackt.
Ich hab keinen.
Nicht? Mhm. Da bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Das hätte ich
nicht zugetraut. Nee, ich bin nur ein Lurker, Mann. Einfach nur
schlecht.
Probleme suchen, nicht selber reinstellen.
Nur Probleme machen, keine lösen.
Ja. Und nicht sagen, dass man welche hat, sondern und warten, sagen, dass andere Leute es haben.
Und dann sagen, haha, copy-paste, vielen Dank, free shit.
Sucker. Ja, genau so. Nee, ich habe tatsächlich keinen OpenWRT-Account.
Tja, wenn ihr einen OpenWRT-Account habt, die sind wohl, vor 2 Tagen ist wohl ein Admin-Account abhanden gekommen. Das heißt, man sollte da Passwort ändern, wenn man sich mit GitHub da einloggt, sollte man die Keys resetten, refreshen. Ja. Wenn ihr wohl nur einen Wiki-Account habt, ist das okay, weil die sind wohl nicht compromised.
Okay.
Ja. Aber sonst sollte man da wohl auch seine Passwörter mal rotieren.
Ja.
Genau.
Gut.
Wenn wir schon zeigt uns wieder, Passwörter nicht wiederverwenden.
Ja. Genau.
Niemals
und
Passwörter wiederverwenden.
Passwortmanager.
Und niemals Passwörter alles über Messenger verschicken. Oder so.
Nicht?
Weiß nicht? Zumindest nicht über Telegram, ne?
Was mit das
QR-Codes? Secure. No secure.
Vielleicht. Wir haben ja letztes Mal über WhatsApp und Co. geredet.
Darf man über Signal seine Passwörter verschicken?
Ja, ist verschlüsselt. Ende zu Ende.
Ja, ich habe gedacht, das darf man nicht. Ingo, jetzt komm mal klar. Du darfst nicht irgendwelche Sachen sagen und dann sagen, nee, da geht's, da ist okay.
Da ist okay.
Das ist okay.
Die mag ich.
Gut, so halb mögen wir die. Ich meine, Signal hätte auch mehr einen dezentralen Ansatz fahren können. Das hätte uns natürlich noch mehr besser gefallen. Aber wie hieß er? Moxie? Irgend sowas.
Moxie glaube ich.
Wollte ja alles so ein bisschen zentral haben. Hat jetzt auch Probleme, dass viel zu viele Leute seinen Service
alles
benutzen
zentral
wollen.
Ist.
Aber Signal, Threema, Telegram, warum auch immer Telegram, aber auch Telegram, ständig poppen gerade irgendwelche Leute auf und ständig sagt es, wieder ein neuer Kontakt und denke mal, ja. Aber selbst die Family-Gruppen tauchen plötzlich in Signal auf. Mein WhatsApp hatte ich nicht, deswegen war ich irgendwie nie in diesen Family-Gruppen, aber plötzlich bin ich in 3 und jetzt, ja.
Und es ist gar nicht mal so geil, war viel besser, als die alle bei WhatsApp waren.
Bisschen so wie Facebook. Ja, damals war alles besser.
Das sind alles so Dinge, die man nicht mitbekommen will und man ist ganz froh, wenn man nicht in diesen Gruppen ist.
Ja,
und jetzt bekommt man das mit und denkt sich so, warum?
Ja, jetzt wurde man da plötzlich eingeladen. Jetzt ist man in diesen ganzen Signal-Gruppen drin.
Genau, und weil es Familie, kannst du auch nicht einfach sagen so, ja, nee, da gehe ich jetzt wieder raus und tschüss. Das fällt dann irgendwie auf.
Ja gut, ist aber nicht schlimm, kann man schon machen.
Ja? Würdest du empfehlen?
Ja, lieber einmal Diskussion, als die ganze Zeit genervt sein.
Man kann die muten.
Ja, man kann die muten, man kann ja Chats muten und dann.
Man kann auch rausgehen, das geht, wirklich.
Man kann ja schließlich auch eine schlechte Familienfeier, kann man echt vorzeitig verlassen. Das ist völlig in Ordnung.
Kann sich auf Klo einschließen.
Nee, gehen. Also wirklich gehen, physikalisch. So, Leute, mir geht's heute nicht gut. Ich komme nächstes Mal wieder. Tschö.
Ich komme nächstes Mal auch nicht.
Ich komme nächstes Mal auch nicht wieder. Da geht's und mir auch tschüss.
Ich habe meinen Kalender geschaut. Nächsten 10 Jahre, schwierig.
Ganz schwierig.
Ganz schwierig.
Ruft mich nicht an, ich rufe euch an.
Wenn es so schlimm ist, dann lohnt sich vielleicht auswandern. Ich weiß nicht. Also.
Kannst mal dein Handy wechseln, deine Handynummer. Dann ist auch vorbei. Dann hat keiner mehr Kontakt zu dir.
Ups.
Aber in der Regel ist es ja nicht so schlimm. Da sind das eher so temporäre Sachen. Und da kann man sich auch mal rausnehmen.
Ja, dieses Mute-Feature finde ich ganz toll. Kann ich übrigens empfehlen, ich habe ja mal erzählt, dass ich irgendwie dieses neue Phone habe, und mit diesem neuen Phone ist ja auch dieses neue Android gekommen. 11, glaube ich. Und sie haben da echt, es gibt echt mittlerweile viel von diesen Do Not Disturb, Fokus, Featuren, wo man einerseits irgendwie Apps irgendwie halt einschränken kann und sagen kann, gewisse Zeiten sind die Apps im Prinzip einfach blockiert. Man kann einzelne Apps einfach pausieren. Das heißt, wenn irgendwie gerade ganz viele Leute irgendwie dich in einem Messenger anschreiben, kannst du einfach die App blockieren, dann kannst du sie selber nicht direkt aufmachen, sondern du musst dann immer noch so ein Pop-up bestätigen und sagen, ja, du willst jetzt wirklich die App aufmachen. Das hält dich halt davon ab, irgendwie so Gedanken verloren einfach wieder in die App zu schauen, obwohl du das gar nicht wolltest. Weil es halt so dieser Extra-Schritt ist von so, eigentlich wollte ich da gar nichts tun. Und du bekommst halt keine Notifications für diese App. Das heißt, du kannst irgendwie die ganze App stumm schalten, was ich sehr schätze. Und ich habe herausgefunden, was auch sehr gut geht, dieses Do Not Disturb-Feature kann man auch einfach permanent anhaben. Und dann bekommst du einfach gar keine Notifications
mehr. Never disturb. Never und, ever.
Das geht übrigens auch auf dem Desktop, ne? Du kannst auch deinen Desktop so einstellen, dass er nicht mehr irgendwas aufpoppt.
Mein Desktop hat sowieso nie groß was aufgepoppt.
Echt nicht? E-Mail.
Nee, das habe ich sowieso standardmäßig immer ausgemacht, weil es geht einfach gar nicht. Auf dem Desktop hatte ich das Problem nie so wirklich. Aber auf dem Handy hatte ich das halt schon so irgendwie Messenger hier, Messenger da, plopp, plopp, plopp. Und wenn du dann halt auf diesem Do Not Disturb Mode bist, ist einfach so, ich bin halt trotzdem ja die ganze Zeit am Handy und ich schaue halt trotzdem die ganze Zeit in die Apps, aber halt, wenn ich will und nicht, wenn die Message kommt oder wenn diese Notification kommt. Das heißt, du hast irgendwie ein bisschen mehr Kontrolle drüber, wann du deine Zeit verschwendest. Kann ich empfehlen, funktioniert gut.
Schön.
So viel zu Messengern, oder haben wir noch mehr zu?
Nee, ging nur darum, dass Signal-Server viele neue Anfragen und teilweise Probleme.
Genau, ist ein bisschen interessant, warum die, wenn die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, warum das so komplex ist, weil im Prinzip ist das dann ja nur so ein Message kommt rein, Message geht raus, weil sehr viel mehr müsste das Ding ja nicht tun, weil.
Aber es muss das in der Masse halt trotzdem hinkriegen.
Ja, ja, genau. Und außerdem gibt es dieses Medien.
Und es ist halt auch so, dass du halt, ich habe zum Beispiel 4 Clients. Ich habe Signal 4-mal. Das ist,
muss halt viermal,
also wenn du mir, wenn in diesem Gruppenchat mit 20 Leuten, ja, oder lass es 100 Leute sein und dann irgendwie jeder 4 Devices hast, das ist schon nicht so.
Ja, ja. Aber irgendwie
Software-technisch definitiv eins der interessanteren Dinge, die man hätte vor 5 Jahren anfangen können zu implementieren. Ja.
Tolle Idee.
Ansonsten, Markus hat es mitgekriegt, ich habe jetzt Streamer mal wieder installiert. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, drüber geredet, dass ich nicht wusste. Ich habe es ja mal einmal von der Webseite runtergeladen. Tatsächlich nachgeguckt, 2014 war es und ich hatte diesen Code noch. Aber selbst wenn ich ihn nicht gehabt hätte, wenn ich meine E-Mail-Adresse gewusst hätte, kann man es wohl auch irgendwie runterladen wieder von da. Also ich habe jetzt tatsächlich auf meinem Sailfish wieder Streamer mal installiert.
Nice. Man kann es auch einfach nochmal kaufen, weil es gar nicht mal so teuer.
Ja, aber ich habe es auf Android, iOS gekauft und auf der Webseite. Also mehr geht jetzt einfach nicht.
Ja, doch, okay. Du könntest zweifach kaufen.
Ja, aber nee.
Genau, also ist der okay. Trend geht zum Wiederkauf.
Aber nee, ich meine, wenn es.
Dafür habe ich es noch nicht genug benutzt für das Geld, was ich schon ausgegeben habe.
Ah, warte, ich schreibe dir noch mal.
Komm, ich schreibe dir auch, ich schicke dir ein lustiges Katzenfoto.
Ja. Super. Ja. Ich glaube, ich habe deine ID nicht, sonst kann ich dir auch
also lustige Katzenfoto. Also ich muss sagen, ich finde
das ändern wir direkt.
Dieses Streamer von der Usability nicht so geil wie Signal. Einfach so vom Gefühl her. Auch von der Webseite. Mhm. Wenn du auf diese scheiß Webseite darauf gehst, dann hast du einen Banner, das so ungefähr ein Drittel von, von der ganzen Seite ist. Ne? Sagen wir ein Fünftel, ja, aber es ist trotzdem zu groß. Da steht, oh ja, das ist eine tolle Seite und Version und About, aber ich will einfach 100% fucking Messenger haben und nicht ein großes Handy. Ja, es sieht aus wie ein scheiß großes Handy.
Das hatten wir ja schon bei der Web-Applikation, dass genau. ihr mit dem UI nicht so zufrieden seid.
Das ist scheiße einfach. Was soll denn das? Warum machen sie nicht so einfach komplett? Das ist komplett Messenger. Oben weg, unten weg, komplett Text und Bilder, wenn jemand dir ein Bild schickt.
Und es muss halt Multi-Messenger sein. Das muss auf 3, 4 Geräten
ankommen. Sie arbeiten
ankommen.
Dran. Nochmal. Ja, es gibt einen interessanten Blogpost dazu.
Ja. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt auch mal wieder installiert. Immerhin. Ich glaube, das letzte Mal war vor 2 Jahren. Also die letzten Sachen, die wir gemacht haben, waren vom letzten Kongress, also vom richtigen Kongress. Da haben wir das letzte Mal gechattet und ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass ich die App wirklich benutzt habe.
Nee, zwischendurch hast du mal Rembox ausprobiert gehabt.
Ah.
Am 6. Mai.
Ja, stimmt. So habe ich mich kurz drüber geärgert, ja richtig, dass das alles irgendwie auch scheiße ist und dass das nicht funktioniert und das mit dem Threema Web, dass ich zu doof war oder die UI zu doof ist, mich mit mir klarzukommen, ja. Okay, aber da war es dann wirklich das letzte Mal.
Ja, mich fragt auf jeden Fall dann auch jedes Mal so, ja, willst du jetzt wirklich mit deiner Session weitermachen? Gib doch mal nochmal dein Passwort ein und nochmal dein scheiß Passwort ein.
Ja, Sicherheit gibt es halt nicht ohne Mühe.
Ich will keine Mühe. Ich bin ein fucking Messenger. Was ist dieses scheiß Security-Bullshit, ey? Wer hat sich das auch gedacht?
Aber
soll mal weggehen.
Das Ganze hat auf jeden Fall dazu geführt, dass das WhatsFace-App-Dings sich überlegt hat, ja, vielleicht verschieben wir das mit diesen neuen Nutzerbedingungen noch mal 2, 3, 4 Monate nach hinten. Dann haben die Leute auch mehr Zeit auf neue Messenger.
Damit die Leute sich dann wieder abgeregt haben, es keiner mehr merkt, und wir dann einfach unseren AGB-Change durchdrücken.
Auch eine Möglichkeit. Oder wir haben jetzt einfach mehr Zeit, die Leute zu überzeugen, dass sie dann mal wechseln.
Zu wechseln. Ja. Ich weiß nicht genau, der Move von WhatsApp war irgendwie, ich sag mal, unglücklich für sie, würde ich sagen. Weil,
unglücklich, ja.
Also, wenn halt selbst diese Familienchats und keine Ahnung, Leute, die sich halt normalerweise nicht so mit Computer auseinandersetzen, dann plötzlich sagen, ah, dieses WhatsApp, wir müssen jetzt wechseln, dann hast du halt einfach was falsch gemacht irgendwie, glaube ich.
Und vor allem, ich musste ja noch nicht mal was tun, ja?
Also, ja, ne?
Ja,
normalerweise musst du immer sagen, ja, komm, ich habe nur Signal, willst du nicht mal auf Signal? Ich habe WhatsApp. Plötzlich tauchten diese ganzen Dicker da auf und ich habe gedacht, hä, was ist jetzt los?
Das ist halt,
ja. Meine Oma mit 85 hat fucking Signal, hat mir geschrieben, guck mal.
Schön. Ja, ich sag ja, wenn du diese Leute verlierst, dann hast du einfach verloren.
Ja, dann,
ich mein, das sind die Leute, die, ja, das ist schwierig, sag ich mal. Und ich glaube, das bekommen sie auch nicht mehr hin, indem sie jetzt noch sagen so, ja, wir verschieben das jetzt noch ein bisschen nach hinten mit unseren AGB-Changes.
Zumal verschieben nach hinten heißt ja immer noch, dass sie es machen. Also was ist das
ja,
für
ja,
Quatsch?
Genau. Ja. Das ist einfach so, ja, wechsel halt jetzt schon. Spielt halt keine Rolle.
Das Ding ist halt quasi, wenn sie es nach hinten verschieben, haben sie das Problem einfach nochmal. Ja, weil dann kommt es nochmal in den News und nochmal werden die Leute dazu angehalten quasi.
So, ah, ist immer noch doof.
Ja, genau, so einfach nochmal wie so ein, ah, ja, okay, stimmt. Habe ich ja, so wollte ich ja machen letztes Mal.
Ja,
aber jetzt mal die Chance, ja.
Ja, ja. Interessant.
Guck mal, passend dazu titelt die Welt auch: Mit der WhatsApp-Rebellion beginnt das Endspiel um die Macht von Facebook.
Oh Gott.
Diese, also Dramatik.
So ein Bullshit. Habe ich echt lang.
Nein, das verlinke ich nicht.
Nein. Nee, das ist doch Springer-Journalismus, oder? Das verlinke ich sowieso nicht.
Ja,
von BT oder was?
Sowas verlinkt man nicht. Ja,
das ist die gleiche Suppe, ja.
Kann ja. Einfach weg.
Ekelhaft.
Kann weg. Was nicht weg kann, schnell weiter hier. Wine 6.
Kann man darüber diskutieren? Ich brauche es nicht zum Beispiel.
Gutes Wine 6.
Was ist das?
Wine?
Ja, aber warum?
Das also, Windows-Emulationsgerät.
Wine is not an emulator, Mann.
Ja. Proton. Alles weg.
Play on Linux.
Play on Linux ist auch das, oder?
Ja, ja, das ist irgendwie auch das, aber irgendwie nicht
das
ganz.
Das ist Wine drunter mit mehr.
Mit mehr irgendwie Dinge für Spiel, Spiele-Ding. Hat so, also, ja, sie haben so Dinge für Vulkan, dieses 3D-Zeug gemacht, Direct Show, Media Foundation, irgendwie Textkonsolen-Redesign, USB-Kernel-Driver, irgendwie so Kram, WebSocket-APIs, keine Ahnung, Support für das Apple-Zeug. Aber ich meine, wenn man halt irgendwie Windows-Software hat,
kann man auch Windows benutzen.
Kann man auch Windows benutzen, aber manchmal ist halt nur noch so ein Tool oder so und dann ist halt schon ganz nice, wenn man das irgendwie auf seinem Linux auch zum Laufen bekommt.
Ich weiß nicht.
Ich finde das schon eine gute Sache, dass das geht.
Ja, ich hatte mal dieses Microsoft Office versucht da drin irgendwann, weil ich musste das für den vorletzten Job. Die wollten unbedingt Microsoft Office. Jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr so wichtig. Aber es war einfach, es war nicht gut genug. Also irgendwie hat mich das.
Da habe ich
dann doch lieber eine virtuelle Maschine gestartet. Oder mich ganz dreckig mit irgendeinem Windows Terminal Server mit ADB verbunden.
Ja.
Man fühlt sich echt dreckig. Brauche ich jetzt alles nicht mehr. LibreOffice ist wunderbar. Gibt keinen Grund, Wine zu benutzen. Aber ja. Nee, wenn man den Bedarf hat, Wine 6, super Sache.
Ja, also, ich meine, wenn man keinen Use Case dafür hat, logisch, braucht man es nicht. Sehr überraschend. Aber wenn man den Use Case halt hat, ist halt cool, dass das immer noch sehr, also, wird wohl immer noch sehr aktiv weiterentwickelt.
Ja, schön.
Sie haben jetzt irgendwie ungefähr ein Jahr Entwicklung, irgendwie 8300 Changes.
Steam macht schon. Da jetzt auch mit diesem Proton, die machen doch da auch irgendwie, oder wie ist ja, diese Engine, die sie da benutzen, dieses Zeug. Also da passiert jetzt schon mal wieder einiges. Das ist schon nicht schlecht. Aber ja, bisher brauchte ich es nicht. Aber schön, dass sich da immer noch was entwickelt.
Ja, also gerade so, wenn man irgendwie Gaming on Linux und so machen möchte, ist das halt schon eine coole Sache.
So, gehen wir in die Schweiz.
Ha, in die Schweiz zu den .ch Domain Names. Und zwar Switch. Was ist das?
Denik bei uns.
Ja, aber wie heißt das?
Der Domain-Registrar.
Ist das ein Domain-Registrar? Der Mr. Domain-Rausgeber, auf jeden Fall.
Local Nick, keine Ahnung.
Ja, vermutlich. Irgend sowas. Auf jeden Fall sind halt verantwortlich für die .ch-Domain. Und die haben jetzt halt so ein CSV gemacht mit den Daten der aller CH-Domain-Names. Kann man sich irgendwie, wenn man irgend so ein Open-Data-Projekt oder so ist, da irgendwas damit machen möchte,
was
bekommt man die jetzt einfach.
Was könnte man damit so machen?
Ich habe absolut keine Ahnung. Domains anschauen.
Okay, alles klar.
Ziemlich und sagen,
wie viel,
die Domains,
zwei Wort, drei Buchstaben, fünf ja, Buchstaben, wie viele Bindestriche, wie viele Zahlen,
kann
wie viel vielleicht kann man auch gucken, ob mehr Domains in Bern registriert sind als, was weiß ich, in Tessin oder so. Frag mich.
Alles, ja.
Okay, und wie sich das über die Jahre an XXX-Domains in der Schweiz entwickelt hat.
Ja. Zum Beispiel. Ja, könntest du bestimmt. Ja, ich meine, Open Data ist immer gut.
Ja, warte, jetzt will ich was haben. Hier, CSV, perfekt.
CSV und
läuft bei
zack.
Mir.
Genau.
Sind nur 200 Kilobyte, das kann ja nicht sein hier.
Ich glaube, du hast
Ich brauche alles, oder was?
Ich glaube, du hast dir nicht alles runtergeladen, sondern es gibt auch noch diese 1000.
Ach, das ist die Top 1000, das ist natürlich Quatsch.
Die Top 1000 Liste, die ist natürlich.
Ich will alles.
Das sind halt nur 1000.
Ja, aber ja, habt ihr mehr als 1000 Domains?
Das sag ich
in der Schweiz?
Ich habe gedacht, so, ja gut, 18 Kilobyte, das kann schon passen. Aber wie kriege ich denn jetzt alles, alles? Was ist, welchen Knopf muss ich da drücken hier? Also ich finde jetzt, oder muss ich jede einzelne runterladen in meine...
Stimmt hier.
Nee, ist immer nur Top 1000. Also für die November und Dezember auf jeden Fall.
Hier, kannst du nicht das Zone-File-Ding sich runterladen? Ist das nicht das?
We've been publishing a CSV-File with the top 1000 domain names for each month. This file contains the names bla 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 CSV. Okay, das reicht uns nicht. So. Containing all delegate. Hier, du musst auf Zone Data klicken.
Ja, und dann musst du aber irgendwie einen Key reinbasteln und das kannst du irgendwie nicht direkt das CSV und
Was muss ich?
Ja, wenn du da schaust, downloading the zone file using dig utility.
Okay, das kann ich.
Ja,
Nix Shell, minus P, DNS Utils und go.
Genau, du musst ja aber vorher.
Achso, muss ich da. Achso,
du brauchst halt diesen Key. Du musst halt diesen Key, der oben drin ist, zuerst irgendwie anlegen.
Aber wohin?
Und du agreest, dass du dieses Zone-File nur only for combating cybercrime, scientific and social research or for other purposes
Social research.
In the public interest.
Yep. Das läuft bei mir.
Natürlich.
Okay, also du musst, du brauchst eine File namens zonedata.key und dann kriegst du das da raus. Das ist doch nice.
Genau. Genau.
Plus eins und like.
Sag ich ja. Gute Sache. So kann man tun.
Wie lange dauert das? Ah, jetzt fertig. ch.txt sind, wie viel sind das? 60 Millionen? Warte. 6 Millionen. 6 Millionen 200.000. Okay, so. Grab xxx ch minus i. So. Oh, holy shit. Aber sind
alle.
Die sind in den Key File Center dann. Hä?
Wie viele Einwohner hat die Schweiz? Hat also jeder eine Domain oder?
8,5.
Also
habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Nicht mal, es hat nicht mal jeder einen Domain.
Das ist doch scheiße.
Dafür habe ich. Ah nein, ich habe auch keine .ch-Domain. ja, vielleicht bin ich Teil vom Problem.
Wie teuer sind CH-Domains?
300 normal? Millionen Euro.
Ich glaub, muss man jetzt aber nicht so. Muss man nicht in der Schweiz wohnen oder zumindest irgendwie sonst.
Ja, pappelapapp. Das sah irgendwie.
Also es war früher so, da ist man nicht so einfach dran gekommen. Du brauchst irgendwie einen Treuhändler oder sowas. Das war nicht so einfach.
Die sagen immer so Sachen, aber diese US-Domains ja eigentlich auch, aber irgendwie so richtig interessieren und kontrollieren tut das ja auch nie irgendjemand.
Das sagst du jetzt so.
Ja, aber es ist so. Weil es so ist.
Das ist bestimmt alles Wettbewerbsrecht und wenn dann jemand kommt und dich wegklagen will, hat er auf einmal recht und dein Business ist kaputt.
Ja, wenn du ein Business bist, aber...
Wer ist denn schon Business, bitteschön?
Wer ist denn schon Business?
Wer ist nicht Business, ist die Frage.
Ich?
Mr. Business.
Ich bin gar nicht Business.
Na klar bist du Business.
Ich will nur Free Money, ich will kein Business.
Das stimmt, ja.
Hier.
Was ist RR6? Sind Signaturen für die Domains, oder? Das brauche ich nicht.
Weiß ich nicht.
Ja, ja. Also das hier muss ja so DNS-Quatsch sein. NSEC3 sind irgendwelche DNS-Keys, die irgendwo hinterlegt werden, aber fucking Security. Rap-Fast, RR-SIG, den Scheiß brauche ich nicht.
Die Security.
500 XXX-Domains gerade mal.
Das
ist natürlich nicht so viel. 6x.ch? 7x.ch kannst du aber haben. Die wichtigen Sachen.
Ja, das Sort. Also
hier erstmal Sort.
Ja, ja, Gott sei Dank sind wir ein wissenschaftliches Projekt oder wie war das jetzt?
Ja, nee, Social Media Quatsch,
ja,
das
ja,
machen wir auf jeden
hier,
Fall.
Hier, doch. Wo habe ich meinen Tab? Hier. Also, wir fallen bestimmt unter for other purposes in the public interest.
Ja, public interest.
Also wir sind hier ein Public Podcast und Leute interessiert das offensichtlich.
Mich
also
zum Beispiel.
Public, ja.
CyberXXXDay. Ja. Wir machen hier kostenlose Werbung für die Leute in der Schweiz. Doch gut.
Wir haben ja sonst nichts.
Yep.
In der Schweiz. Genau.
Ja, das ist schön. Also ich finde es sehr nice. Also diese Zone-Dingens ist cool.
Genau, ist halt eigentlich eine coole Sache. Kannst du auch irgendwie dann über Zeit schauen, ob wie viele Domains.
Du musst halt ab und zu mal wieder nachfragen, genau, ob es mehr wird.
Nicht mehr gibt, welche, was neu dazukommt und so. Könntest du irgendwie so Trendanalysen machen und so ein Kram. Mhm. Die Möglichkeiten sind endlos, wenn man Zeit hat.
Aber keiner hat Zeit.
Keiner hat Zeit. Außer Leute bei der Wikipedia.
Ja, und die haben nämlich viel Zeit, eine Enzyklopädie zu schreiben. Und das schon seit 20 Jahren.
Genau.
Krass.
Crazy. Hey, 20 Jahre. Das heißt, zu irgendeinem Zeitpunkt, wo ich gelebt habe, gab es die Wikipedia noch gar nicht.
Ja, den größten Teil, wo du in die Schule gegangen bist, gab es die noch nicht.
Krass. Deswegen war ich so schlecht.
Das ist ziemlich.
That also, explains also, everything.
Also bei den meisten von uns.
Das ist ziemlich doof für euch, ja? Ja. Kann ja, ich, also. Klar. Scheiße für euch, ne? Wir konnten immer sagen, ah, Quelle Wikipedia. Weil.
Mhm. Und alle so, ja, okay, das macht total viel Sinn.
Ja, Wikipedia, kenne ich, habe ich auch schon.
Ja, immerhin wird Binärgewitter mindestens an einer Stelle in der Wikipedia erwähnt, also sind wir eindeutig relevant.
Relevant. Haben wir? Binärgewitter so. Wikipedia-Eintrag?
Nein, es gibt einen Radetux-Wikipedia-Eintrag und in dem ist Binärgewitter erwähnt, also würde ich sagen.
Da steht drin übrigens die blöden Leute von Binärgewitter, die haben sich einfach abgesehen und sind einfach gegangen, weil die doof sind.
Hier,
brauchen
aber
wir gar nicht.
Es gibt einen Wikidata-Eintrag für Binärgewitter.
Echt?
Ja.
Ja, und? Was
sagt
der?
Habe ich jetzt gerade gegoogelt. Ja, das sagt halt Binärgewitter, dass das ein deutschsprachiger Podcast about Internet Technology and Open Source ist.
Ja, ja. Das macht total Sinn.
Akkurat.
Und dann gibt es Binärgewitter Talk und Binärgewitter Spezial. Können wir hier
noch klein was hinzufügen? Noch West Coast Edition?
Mal Binärgewitter West Coast Edition. Oder? Kann ich da jetzt hier?
Wenn du darfst, darfst du. Je nachdem, ob du darfst. Wenn du darfst, nur du darfst. Oder so.
Ich darfst, nicht. Dann darfst du, darfst
ah,
du, darfst.
Auch sehr, sehr schön an diesem Ding, finde ich, dann gibt es official Websites und das ist natürlich blog.binärgewitter.de und natürlich auch
Krepel.
Die offizielle, genau, die offizielle Weiterleitung. So nice. Krepel.os ist natürlich eingetragen.
Echt? Sie ist auch wunderbar.
Die ist eingetragen. Das, ja,
super, doch. Wir haben die besten Hörer der Welt.
Das Problem ist quasi, dass sie nur HTTP ist, aber zum Glück wird am Ende redirected auf HTTPS.
Ja, ja, genau.
Stimmt, letztens hat auch jemand gefragt, warum wir nicht direkt redirecten auf HTTPS. Und dann habe ich gesagt, ach, das mit den Feeds ist mir immer zu anstrengend sonst.
Dieses Computer.
Wir könnten natürlich so auch den, aber ich meine, wir hosten es ja noch nicht mal selber. Das wird also total schwierig. Theoretisch könntest du ja auch den Feed ausnehmen, den nur auf HTTP leiten, alles andere auf HTTPS. Aber ihr wisst ja, wir leben ja in der Cloud. Ich wüsste nicht mal, ob man das bei Cloudflare Heroku irgendwo so einstellen könnte.
Bestimmt nicht.
Die sind bestimmt geht es, aber da müsste man sich mit beschäftigen. Und wie wir es schon established haben, das mit der Zeit ist
nein.
Ein Problem.
Wie? Nein.
Nein.
Not
gonna
anybody
happen. Got time for this.
Ja, wir werden da nichts tun. Aber wenn jemand Lust hat, dass der, ich habe den da jetzt mal im Pad verlinkt.
Den Wikidata.
Voll gut.
Ja, sehr schön.
Sehr schön. Auch irgendwie, wir müssen da, glaube ich, mal die Feed-URLs, da ist noch ein bitlove.org. Das Projekt ist, glaube ich, auch mal gestorben.
Das ist schon gestorben, ja. Ja.
Das,
gibt's. Was war Bitlove nochmal?
Bitlove war dieses, man kann
BitTorrent.
Sein Podcast-Feed über BitTorrent anbieten und die Idee war halt so, dass deine Clients halt ja eigentlich direkt ein BitTorrent
Client integrieren.
Client sind, was dir halt ermöglicht, irgendwie, also als kleiner Podcast halt irgendwie nicht irgendwie so einen fetten Server hinstellen zu müssen oder halt auch als super populäres Produkt hast du halt irgendwie ein bisschen Vorteil, wenn da nicht alles über dein Server läuft.
Ja, wenn außerdem, du halt irgendwie bei AWS einen Server hast, der dann auf einmal 300 Bazillionen Terabyte Traffic macht, nur weil einer gemeint hat, dass alle Sachen runterladen muss.
Genau.
Ja,
ja. Finde ich gut. Finde ich gut.
Das Logo könnte man nochmal hochladen, ne? Bei diesem Wikidata.
Ja, genau. Ja. Könnte der geneigte Hörer könnte da ja mal.
Jemand könnte das mal tun, ja.
Könnte das mal tun. kann man bestimmt noch mehr lustige Dinge eintragen.
Aber herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 20 Jahre Wikipedia. Wir könnten uns ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen.
Nicht mehr, nein.
Ja, auch überhaupt, dass es überhaupt Wikis in diesem großen Stil gab und sozusagen als Hauptanlaufstelle ja in vielen Unternehmen und auch Privatorganisationen benutzt wurde. Also selbst wenn es dann irgendwie durch komische Microsoft-Produkte oder durch komische Atlassian-Produkte irgendwie in was gegossen wurde, was ich nicht so mag. Aber Wikis sind einfach toll. Ja, also ja, schön, dass es sich gibt. Gut.
Danke, Wikipedia.
Danke,
Wikipedia. Finden wir gut. Plus eins und Like von uns.
Genau. Zu irgendwas, was schon fast 10 Jahre gibt. Also noch gerade mal so lange wie unseren Podcast hier.
Gerade mal so lange wie unseren Podcast. Und ich habe es gerade so lange geschafft, mich nicht damit zu beschäftigen. Und zwar ist das Elixir.
Das ist so ein Dungeon Dragon Ding, oder?
Ja, genau. Das, dieses,
ich habe auch gerade mein Lebenselixier getrunken. Ist schon aus, ist schon
dein
weg.
Lebenselixier.
Ja, habe ich hier schon leider.
Hast
alle.
Du schon alles weggetrunken und es macht dich wach.
Bei der Frage nach dem, was das ist, könnten wir doch die Schleife zurückschlagen zu den Messengern. Das ist doch dadurch, dass das so eine dynamische, funktionale Sprache ist, der prädestiniert dafür so volumenanfällige Dinge wie Messenger zu schreiben, oder?
Genau. Also Elixir ist das ist eine interessante Frage, was es genau ist. Es baut auf jeden Fall auf der Erlang-VM auf. Also ich glaube, so ein bisschen ähnlich wie irgendwie Scala und Java. So vom Verhältnis her ist irgendwie Elixir zu Erlang. Also es läuft halt irgendwie auf der gleichen VM unten drunter. Und es hat halt so ein bisschen Ruby-like Syntax. Und durch das, dass es halt auf der Erlang-VM läuft, wo halt irgendwie so alles super funktional ist und so, eignet es sich halt gut für Systeme, die halt irgendwie, ja, gerade so Messenger oder so, es gibt ja diesen eJabberD, glaube ich, zum Beispiel, der Java-Server, der in
Erlang
geschrieben ist, genau. Und es gibt sonst, glaube ich, noch so ein paar Projekte, die halt so ziemlich gut skalieren, weil sie dann halt in Erlang geschrieben sind. Genau, für diesen Use Case ist halt ganz gut. Und Erlang hat ja aber ein bisschen komische Syntax oder sagen wir gewöhnungsbedürftig. Und Elixir.
Und hat Stack Traces, die auch quasi jenseits von gut und böse sind, oder? Für dieses Projekt.
Ja, genau. Ja, okay. Aber es ist halt eigentlich ganz interessant und ich möchte mich eigentlich schon sehr lange mich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Es gibt für Elixir auch so ein Web-Framework, was Phoenix heißt, mit dem ich tatsächlich schon mal ein bisschen rumgespielt habe. Was halt irgendwie so, ja, halt, ich glaube so ein bisschen Rails-inspired, also von Ruby on Rails, das Ruby Web Framework so ein bisschen ähnlich, ja, von der Idee her, irgendwie so das Live View, das irgendwie live refreshed und so Zeug hatten sich relativ früh drin. Ist ganz interessant, aber ich habe es jetzt offensichtlich schon geschafft, 10 Jahre mich nicht damit zu beschäftigen.
Naja, andererseits, wenn so eine Programmiersprache oder so ein sowas auf den Markt kommt, so die ersten 4 Jahre wartet man natürlicherweise, wenn man nicht total enthusiastisch ist, schon mal gesünderweise ab, bevor man sich drauf stürzt. Cool. Das ist schon mal, also insofern hast du erst 5 Jahre verpasst. Und das Spannende dabei ist für mich so ein bisschen zu sehen, dass die Versionsnummer, die aktuelle, 1.11 ist. Und das bei einem 10 Jahre alten Framework. Cool. Also entweder sind die sehr, sehr stabil oder sie bauen sehr, sehr wenig neue Features.
Oder sie haben Angst vor großen Zahlen.
Beides zusammen.
Nee, ohne Witz. Es gibt genug Projekte, die quasi auf 0.9 irgendwo hängen geblieben sind seit 25 Jahren. Das ist auch einfach scheißegal, weil Zahlen sind dann nur Zahlen.
Aber dann benutzen die kein Semantic Versioning oder was?
Ja.
Also so Versionsnummern sind ja auch für Kommunikation manchmal ganz nützlich.
Ist das ein Problem? Du kannst Zahlen egal wo reinschreiben, ja. Du kannst quasi sagen, das war jetzt ein quasi alles umgebaut, komplett neu gemacht, meine Version hoch, fertig.
Ja, aber das ist in der Kommunikation halt echt anstrengend blöd.
Ja. Hm. Korrekt.
Ja.
Warum dann deine 1.1.1 funktioniert und 1.1.0 noch nicht oder so, ist dann so, hä?
Ja, das ist doch dieses typische Ruby-Dingens. Das war doch das Gleiche. Die haben doch auch keine Ahnung, wie viel Breaking Chains es in den Minor Releases gab. Und alle so, ja gut, das ist halt so. Das muss man halt wissen.
Ja, aber das ist auch irgendwie vorbei, glaube ich.
Und mittlerweile haben wir uns ja an hohe Nummern gewöhnt. Seitdem irgendwie Chrome und Firefox irgendwie, keine Ahnung, wo sind sie bei 100 irgendwas?
Das ist halt das andere Extrem.
Da redet keiner mehr über Versionen.
Das ist halt auch einfach so plus eins, immer, überall.
Ja. Wo sind sie denn? Die haben keine Angst vor großen Zahlen. Die anderen schon. Zack. Das ist meine Theorie, warum es bei Lex hier nicht hochgeht.
Die betteln sich doch hier nur, oder? Wer hat die höhere Nummer?
Also es gibt auch manche Projekte, die haben halt Angst vor der 1. Ja? Die sagen so, okay, wir sind einfach für immer 0, weil dann kann keiner sagen, dass wir fertig sind. Wir sind nie 1 geworden. Da gibt es einige Projekte.
Stabil.
Ja. Zum Beispiel Home Assistant, das war keine Ahnung, wie viele Jahre sie bei 0.9.54 oder wo sie dann waren, haben sie einfach immer quasi die letzte hochgezählt, anstatt eine 1 rauszumachen. Aber für mich ist es okay. Man muss einfach nur wissen, dass Zahlen das also keine Bedeutung haben. Ah, die Home Assistant, das hat gewechselt auf Jahreszahlen. Also sind jetzt Home Assistant Core 2021 1.3 zum Beispiel.
Das irgendwie. Ja, das finde ich dann irgendwie angenehmer, wenn du, also entweder machst du Semantic Versioning und dann gibst du dir halt ein bisschen Mühe und versuchst das zumindest, oder du machst halt irgendwie so eine Jahreszahl wie Ubuntu irgendwie 2004, keine Ahnung, was einfach irgendwie Jahr und Monat vom Release ist und fertig.
Ja.
Das ist auch wieder okay. Dann weißt du so, ja, okay, das ist neuer als das. Das ist irgendwie weil wenn du ein normales Nummern-Ding hast, dann gehst du irgendwie ja schon immer so ein bisschen davon aus, dass das auch was bedeutet.
Ja.
Also und zwar mehr als einfach so, ja, das Zeit dazwischen vergangen und zwar unbestimmt.
Ja, also das größte Problem sind eigentlich Projekte, die aufgehört haben zu releasen. Die einfach sagen, okay, ein gutes Beispiel, was ich finde, ist Prut oder Peer-Root, also dieses Root im User-Space. Mhm. Und die haben quasi 2016 aufgehört zu releasen, genau, November 17, 2016, aber die haben weiterentwickelt. Ja, also das ist quasi das Allerschlimmste.
Warum?
Ja, die haben jetzt quasi 2020 irgendwelche Sachen gemacht und du hast dann zwei Möglichkeiten. Entweder du applyst quasi alle 120 Patches oder was auf diesen alten Stand oder du nimmst es quasi her und sagst, ja, okay, das ist der Githash. Und dann ist auch klar, aber es ist halt auch nicht gut.
Ja. Nee, du musst dann schon gelegentlich mal jährlich, halbjährlich vielleicht mal sagen, ja, hier, zack, das hier, dieser Stand, gehen wir davon aus, dass es einigermaßen funktioniert, den taggen wir mal.
Ja.
Sonst, ja.
Hier, ach, guck mal, bei P-Root ist es jetzt so, die haben eine 5.2 Alpha, nennen die das, 14. April 2020 rausgelassen. Davor, das Release davor, die 5.1 war am 18. Dezember 2014.
Nice.
Und
ja, das ist ja.
Ja, das ist halt einfach so. Ja. Also ich habe besonders mit NixOS und NixPackages habe ich so viel Shit schon gesehen, da wo du denkst, wow, krass. Also man kann das versuchen, aber man kann es halt auch einfach wirklich überhaupt gar nicht versuchen.
Ja. Nice.
Ja, deswegen, also ich bin quasi Zahlen-Agnostiker an der Stelle. Ich kann auch mit Githashes leben, weil Githashes sind quasi gut genug, wenn die ganze Funktionalität gewährleistet ist.
Ja, aber also schön ist anders, ne?
Schön ist halt mal im Auge des Betrachters. Ich meine, so ein toller Zahlen- und Buchstaben-String ist schon nice auch.
Ja, aber das
hat seine Vorzüge.
Das ist halt Anmut. Wieder so, dann hast du zwei davon und dann welches ist neuer?
Nee, dann guckst du einfach in der Githashes nach. Aber die
ja, also, genau, dann
ich verstehe dein Problem. Nee, in NixPackages heißen die dann tatsächlich, keine Ahnung, Paketname, minus unstable, minus das Datum, wann der Commit war und dann der Githash quasi in den Sources drin. So.
Ja, dann ist okay, ja. Wenn das Datum, ja, aber dann hast du wieder ja Datum und GitHub.
Ja, genau, dann hast du.
Dann ist okay.
Ja, also Nix-Packages sind solche Sachen, solches quasi Zahl, solches Hochzählzeug ist halt so gelöst dann, aber von Hand, also quasi in der Distro, was ja, natürlich ja. nicht der richtige Platz
ja,
ist.
Ja, eigentlich. Nee, eigentlich nicht, aber.
Aber was auch ein schöner Platz ist.
Mal zurück dahin, dass du seit 10 Jahren Elixir nicht angeschaut hast. Was würde dich dazu bewegen, dir Elixir anzuschauen, anstatt Rust oder Go oder einer anderen von den gehypten Sprachen?
Keine Ahnung. Irgendwie
wenn wir drüber reden.
Use Case. Ich glaube, das Ding ist, braucht halt irgendwie ein kleines Projekt und Zeit, das dann halt auch tatsächlich zu tun, mehr als irgendwie einfach nur ja.
Mal die spontane Lust dazu, eine
halbe
Stunde
nur mal irgendwie eine halbe Stunde, wo ich dann irgendwie mal Elixir versuche aufzusetzen und dann wieder aufgebe, weil irgendwie ich habe das Environment nicht hinbekommen und dann habe ich wieder irgendwie andere Dinge zu tun. Ich denke, das ist so der Haupt Use Case. Ja, irgendeinen richtigen Use Case, wo es dann halt vielleicht auch Sinn macht, das mit Elixir oder Erlang zu bauen. Und halt Zeit. Also das Problem ist halt, wenn ich jetzt halt irgendein kleines Webding bauen will, dann baue ich das halt logischerweise nicht in Elixir oder Erlang, weil ich halt irgendwie die Zeit dazu nicht habe, sondern ich baue das dann halt in Ruby oder Python, weil ich da irgendwie weiß, was ich tue. Mehr oder weniger.
Da weißt du, wonach du googeln kannst, ja.
Da weiß ich, wonach ich googeln kann, da weiß ich irgendwie, was die üblichen Pitfalls sind. Wenn ich einen Fehler mache, dann weiß ich, den habe ich schon mal gemacht. Das war jetzt dumm, den nochmal zu machen. Das hilft halt schon. Du kommst halt schneller ans Ziel. Ja. Als wenn du irgendwie zuerst mal einen halben Tag irgendwie versuchst, dein Environment hinzufrickeln.
Genau, und Syntax Highlighting im Nano für Elixir zu aktivieren oder so.
Genau, dann, genau, und bis dann muss das Projekt halt fertig sein und wenn es dann halt nicht fertig ist, ist es halt irgendwie doof und dann baust du es halt dann trotzdem wieder in Python.
Ja, dann frigst du halt noch kurz die letzte halbe Stunde den Python hin.
Genau, das ist halt das Problem, ein bisschen.
Nee.
Aber mal genau. Schauen, vielleicht schaffe ich das ja die nächsten 10 Jahre, ne?
Und deswegen.
Implementieren wir einfach wie bisher alles in Java und damit wir wissen, wie wir noch besser Dinge in Java implementieren können, gibt es die Java-Land dieses Jahr wieder. Online? Leider wieder nicht als Präsenzkonferenz wegen dieser ganzen unseligen Pandemie, sondern als Online-Konferenz.
Man darf sehr gespannt sein. Wir sind noch nicht so weit, oder? Ein Work-Adventure quasi angedacht.
Wir steuern steil darauf zu, stark.
Okay. Na gut, dann war es ein Teaser bis in 5
genau.
weiteren News.
Ja. Genau, die Organisatoren haben sich dazu entschlossen, es nicht zu versuchen zu verschieben und in der Hoffnung, dass es irgendwie im Spätsommer oder Herbst besser ging oder sowas, sondern sie wird ausschließlich online durchgeführt, damit sie durchführbar ist. Und es wird geschaut, welche der Referenten jetzt auch dazu bereit sind, das online zu machen mit den Sponsoren und Leuten, die Events an der Javaland angeboten haben oder auch, wird geschaut, ob sie zusätzliche Online-Events anbieten oder Community-Treffen, virtuelle etc. Da wird jetzt fleißig an dem Online-Programm gearbeitet.
Cool. So. Ja, zu Javaland muss ich hier noch einfügen, Java Stadt Land Fluss, dass wir das auch als Sendungstitel verwenden können, weil das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Eine Konferenz Java Land zu nennen, sowieso gute Idee. Das nächste Level wäre dann natürlich schon noch irgendwie dieses Jahr vielleicht Java Land, nächstes Jahr vielleicht Java Stadt und dann vielleicht Java Fluss und dann irgendwann Java Stadt Land Fluss. Das wäre schon
alle kombinieren, ja.
Das wäre also schon recht Bonus.
Spoiler Alert, das heißt Javaland, weil es ist im Phantasialand.
Da macht man in der Stadt.
Erzähl mir mehr von deinem Phantasialand, was dieses Jahr bestimmt im Phantasialand sein wird.
Genau. Dieses Jahr im Phantasialand, dieses Jahr virtuelles Phantasialand, ne?
Aha, erzähl mir mehr.
Das ist da bei Brühl oder so, oder? Oder wo?
Das ist in Brühl bei Köln, genau. Ja.
Ich glaube, da war ich schon mal. Ja, es ist
im Phantasialand oder im Brühl?
Im Phantasialand, ja. Es ist Jahrzehnte
kostet
her,
die immer quasi den Preis? Also 420 Euro steht jetzt. Wow. Kostet die immer so viel oder kostet die quasi, wenn du dort bist, mehr? Also wenn du echt im Phantasialand sein könntest.
Das ist eine von der Community organisierte Community-Konferenz. Das heißt, diese Ticketpreise sind tatsächlich ausschließlich zur Kostendeckung. Alles, was man nicht über Sponsoring etc. reinholen konnte, da. Veranstalter dahinter ist die DOAG. Das ist die deutschsprachige Oracle User Group. Das DOAG kürzt sich irgendwie anders ab. Aber es ist eben eine Community-Konferenz und es versucht kein kommerzieller Konferenzveranstalter dahinter Geld oder ein Verlagshaus Geld damit zu verdienen oder seine Zeitschriften zu vermarkten.
Schade eigentlich.
Deswegen sind die Preise, klar sind die für Java, was halt eine Business-Technologie ist, wo viel Business mit gemacht wird, sind die Preise auch dafür da, was so in die normalen Konferenzbesuchsbudgets reinpasst. Auf der anderen Seite kommt man dafür wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung für die Java-Konferenz, weil es ist eine wirklich tolle Konferenz.
Gibt es da zu essen? Schicken die das dann nach Hause?
Ja, genau. Es ist Essen inklusive. Jetzt bei der Online-Konferenz weiß ich nicht, wie es geplant ist. aber wenn es im Phantasialand ist, fahrt mal hin. Es gibt Essen, es gibt Getränke, es gibt genügend Kaffee-Ecken, es gibt an einem Abend sind die Achterbahnen offen. Und dann
was
kann man
in einem
Achterbahn
Abend,
fahren
Scheiß?
Tatsächlich. Ja, es ist halt im Februar, da so, ist das Phantasialand regulär noch nicht offen. Die machen halt eine Handvoll Achterbahnen, machen die für die Konferenz auf. Und dann ist aber auch exklusiv für die Konferenzbesucher. Also du musst dann nicht anstehen.
Okay.
Jo. Riesenspaß. Über die Details, was jetzt online geplant ist und was stattfinden wird und was nicht, gibt es noch nicht so viel. Wird eben fleißig daran gearbeitet, ein ordentliches Online-Programm aufzustellen.
Mhm. Also wenn du quasi DOAG-Mitglied bist, kann ich mal dazu sagen, dann kriegst du 30% off und das kostet ungefähr den Preis von der Java-Konferenz. Also kann man sich dann überlegen, ob man nicht direkt Mitglied wird. Aber dann hast du halt diesen ganzen Oracle-Scheiß am Arsch. Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. So rausgeschnitten.
rausgeschnitten.
Irgendwas gemacht.
Nee. Ja, Doubt.
Okay, machen wir weiter.
Die Haters.
Also, das ist eine sehr gute Konferenz, ja. Weil die im Phantasialand ist.
Genau. So, Project Hazel. Schnell.
Genau.
Zack, zack.
Wir kennen ja hier Razer. Ja, das ist eine schnelle News. Die bauen normalerweise so Tastaturen, Computermäuse, Mousepads, so Gaming-Zubehör. Die haben jetzt so ein Ding, so eine Atemschutzmaske vorgestellt mit, also wenn ihr die Razer Gaming-Dinge kennt, ist halt immer so mit LEDs und bunt und RGB und so. Und die haben jetzt Atemschutzmaske natürlich in ihrem Style gebaut mit LED-Beleuchtung und Kram und.
Aber ist schon 1. April wieder?
Ich frage mich halt, warum.
Weil es geht. Egal.
Weil es geht. Es hat irgendwie eingebautes Mikrofon und Verstärker, um die Stimme zu verstärken und so.
Geil.
ja, es ist halt irgendwie ein Spielzeug.
Aber und was kannst du denn wie Darth Vader reden oder was? Was ist der Plan?
Ist nicht so ganz klar. Ist halt einfach, du hast ja irgendwie dieses Plastikding dann vor deinem Gesicht und dadurch spricht es sich schlechter. Um das Problem zu lösen, haben sie ein Mikrofon innen und einen Lautsprecher außen, damit man dich wieder normal verstehen kann.
Geil.
Aber ob dieses Ding wirklich kommt und wie viel sowas dann kosten soll, ist halt.
Also es gab ja schon
halt ein Konzept.
Ja, also wie gesagt, es gab von Razer schon ein, zwei Mal, also speziell zum 1. April eigentlich solche Sachen, wo sie sowas vorgestellt haben. Zum Beispiel hatten sie einmal den Razer Toaster, glaube ich. Das war quasi ein Toaster. Und dann gab es.
Mit LEDs?
Ja, klar, Mann, du kannst da das Razer-Symbol auf deinen Toast drauf drücken.
Kann ich da NetBSD drauf installieren?
Yep. Wahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich.
Weiß
nicht. Genau, das andere war Game. Nee, was ist hier? Razer Venom. War 2010 schon, ist scheiße, wieder 10 Jahre her. Es war quasi so eine IV-Flasche, was du direkt in deinen Arm tun konntest, damit du da länger spielen konntest. Das war eigentlich mit das Beste. Genau, und sie haben so ein paar andere Sachen schon mal vorgestellt, aber vorstellen heißt ja immer noch nicht fertig machen. Das ist ja immer die Sache.
Ja, aber bei der Maske hier, das kann ich mir echt vorstellen. So wie die ganzen Gaming-Kits auf LED-Beleuchtung und Zeug abfahren.
Ist ja auch geil.
Ja.
Also, halt unklar, ob es passiert, aber.
Und wenn es kommt bis nächstes Jahr, läuft der halbe Kongress damit rum.
Ja, warum kannst du nicht einfach so rumlaufen, wenn du. Also. Wenn du was weißt, ja, auf dem Kongress, ja, die Messeseuche, ja, den Kongressseuche, ja, ja, es kommt ja immer. Und wenn die Leute jetzt verstanden haben, dass du so eine Maske tragen kannst, damit du es nicht bekommst, ich glaube, es hilft.
Deswegen sage ich, der halbe Kongress läuft damit rum, ja. Also, und ich habe jetzt Kongress gesagt, weil das halt am ehesten die Crowd ist, die es durchzieht. Ja.
Sehr schön. Gut, dann auch noch eine ganz schnelle News, oder? Habt ihr noch?
Hier, Nano, ja, für genau. Dich, Ingo. Habe ich extra für dich, habe ich gesehen, Nano 5.5, keine Ahnung, was das kann, keine Ahnung, wer das braucht, aber dann habe ich gedacht, der Ingo braucht.
Ist der beste Editor der Welt, weiter.
Noch eine Erzähl Version höher, guck mal, die haben keine Angst vor großen Zahlen, ja? Die sagen aber 5.5, ja. Bam, 5. Zweimal super. Die 5, zwei ja. Große Zahlen.
Verrückt.
Es geht rasant weiter in der Entwicklung, super Sache, weiter.
Mit Minibar, ja. Jetzt neu
haben
mit
die Minibar. Haben die doch auch sonst als Bar, oder?
Nee, keine Minibar. Ahnung. Sehr schön. Kann man trinken gehen an der Minibar.
An der Minibar. Kannst du dir eine Mate ausgeben lassen von yep. Nano.
Yep. Bester Editor. Super Sache. Bester Editor
ever.
Dann, was haben wir noch? Die Bahn ist so die pünktlich. Bahn. Wie nie.
Oh mein Gott, das ist so die allerbeste News. Auch ein bisschen Fall für Captain Obvious, aber wenn niemand mit der Bahn fährt, dann ist die Bahn pünktlich.
Nein, pünktlich ja. Pünktlich würde ich sagen, ist sie nicht, aber pünktlich
so
ja.
So pünktlich wie nie.
In 15 Jahren, ja.
In 15 Jahren, ja.
Wie gesagt, ausgefallene Züge zählen nicht, ne? Züge, die nicht am Endbahnhof ankommen, zählen auch nicht. Zählen immer nur die Verspätung unterwegs. Und erst ab 6 Minuten ist man unpünktlich. Also das ist auch immer. Da die Schweizer lachen da immer nur drüber, ne?
Ja. Ekelhaft. Also 6 Minuten, da verpasse ich alle meine Anschlüsse.
Ja, siehste. Das ist hier
ja, aber also Nahverkehr ist ja natürlich noch eine andere Sache.
Ja. Und ich muss ganz,
Nahverkehr.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse das Bahnfahren. Also ich bin jetzt fast ein Jahr lang nicht ICE gefahren. Das ist, glaube ich, das längste in meinem Leben, was ich nicht in dem ICE saß, gefühlt. Also das ist irgendwie, es fühlt sich alles ein bisschen surreal an. Das ist komisch. Ich habe jetzt keine Bahnkarte mehr. Ich habe jetzt hier so eine Bahnbonuskarte zugeschickt gekriegt.
Ach du
also,
Scheiße.
Das ist echt, haben sie mir echt so eine komische Bahnbonuskarte hier geschickt. Nachdem ich jetzt meine Bahnkarte
geschafft habe, in der Pandemie genügend Bonuspunkte zu sammeln, dass du jetzt die Bonuskarte kriegst.
Du kriegst immer die Bonuskarte.
Achso, nicht ich habe gerade Bonus und Komfort verwechselt. Alles klar, du hast die
Komfort,
Bonuskarte geschickt.
Ich müsste mir nur die schenken dir Komfortpunkte ohne Ende. Wenn ich mir eine Bahnkarte hole und einmal fahre, habe ich auch wieder gleich Komfortstatus. Das ist kein Problem. Aber ich habe den Komfortstatus ja letztes Jahr auch nicht benutzt. Ich war zweimal war ich in der Lounge. Zweimal. Das hat sich überhaupt gar nicht verwendet.
Du kannst den ja aber auch beim Fahren benutzen, indem du die Komfortplätze
benutzt. Und zwar wo? Wo in der Lounge? Wo?
Die Komfortplätze, Mann.
In Köln. Zweimal in Köln.
Komfortplätze.
Ah. Die Lounge in Köln kenne ich noch gar nicht.
Ist sie gut?
Die ich am besten kenne, ist die in Frankfurt.
Welche in Frankfurt? In Frankfurt gibt es zwei. Frankfurt Main oder Frankfurt Flughafen?
Die am Hauptbahnhof. Am Flughafen bin ich zum Glück toi 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 noch nie so lange festgesessen.
Ja, da muss ja nicht, das ist ja zwischen den Bahnsteigen schnell mal hoch, ein Kaffee und gleich wieder runter. Das geht ganz schnell.
Kann man schon machen, ja.
Ja, du hast einen schönen Blick, du kannst so auf die Züge gucken. Das ist gar sonst.
Toll. An dem Bahnhof auf die Züge gucken, was ist das?
Hey, der Kölner Hauptbahnhof ist ein wirklich schöner Bahnhof. Das ist noch einer
aber
von
wenn
den
du nur auf
mit
die Züge
vielen,
kommen,
vielen
auf die
parallelen Gleisen.
Es kommt immer drauf an, wo du bist. Also bei manchen geht das nicht. Also das ist, bei manchen kannst du auf die Gleise gucken, bei anderen nicht. Mannheim kannst du zum Beispiel auch, hast du auch einen schönen Blick. Dresden finde ich auch nicht schlecht. Da hast du auch einen super Blick. Das ist auch mein Twitter-Bild. Ja, wenn mal jemand mal bei Twitter mal geguckt hat, das ist. Entweder ist es sogar aus der Lounge raus oder es ist in der Nähe von. Kann ich schon,
kann ich schon empfehlen. Bahnfahren, ich vermisse das echt.
Aber in Mannheim warst du dann in einer anderen Lounge als ich, weil die Lounge, die ich in Mannheim kenne, das ist so ein, irgendwie ein relativ kleiner Raum und
ja,
man
ja,
guckt
ist klein.
Nicht auf die.
Nee, du guckst
man
auf
guckt
den
aber nicht auf die Züge.
Nee, du guckst auf den Warteraum. Du guckst, kannst auf den Warteraum gucken. Also du kannst unten die Leute sehen.
Ja. Weil du gerade von schöner Aussicht gesprochen hast.
Es ist
die Bahnhofshalle jetzt nicht so spannend.
Du kannst Leute angucken, was spannend ist. Und du kannst von da oben.
Für die Sozialstudien, na gut.
Und du kannst von da oben gut auf die große Anzeigetafel gucken, wann der nächste Zug, wie viel Verspätung er dann noch hat, ob du dann jetzt mal langsam wieder losgehen musst, weil du kommst da ja auch irgendwie fast nur mit dem Aufzug raus. Oder ob man noch Zeit hat. Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich mittlerweile alle Bahn-Lounges besucht. Ich glaube, es gibt keine, in der ich nicht war.
Wie viele Bahn-Lounges gibt es?
Ich glaube, 14 oder so.
14 nur? Das sind nicht so viele. Was kann man noch mit dem Komfort-Ding anfangen? Außer Bahn-Lounges besuchen?
Komfort, die Plätze benutzen.
Hast du Fotos gemacht von der Bahn-Lounge, so wie von den Bahnhöfen?
Nee.
Tja, musst du wohl noch mal rein.
Nee. Selbst wenn, also es kannst ja nicht, könnten ja Hausrecht ausüben und wir auch nicht irgendwelche Leute fotografieren und ins Internet stellen. Das ist irgendwie alles ein bisschen schwierig.
Ja, nicht, du musst nicht die Leute fotografieren, du musst quasi sagen, bitte jetzt einmal alle rausgehen.
Ja, genau.
Ich möchte gerne ein Foto machen. Ich bin der Ego Ewe, ich komme, bin hier von quasi von diesem sehr weltbekannten Medienunternehmen.
Ja, genau. Ja, ist schon, also es fühlt sich echt seltsam an. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das wird mal wieder anders. Ja, da kann die Bahn auch gerne wieder unpünktlich sein. Ich mag ja einfach Bahnreisen, selbst wenn es ein bisschen länger dauert. Und einfach Strecken fahren. Ich fahre ja einfach auch manchmal in der Weltgeschichte rum, einfach um zu fahren, weil da war ich noch nie.
Nimmst du da jemanden mit oder fährst du so alleine einfach?
Ich bin ja zum Beispiel schon mal zum Hetzner Rechenzentrum gefahren, einfach weil es geht.
Und was? Wurdest du da eingeladen oder was denn davor?
Nee, ich hab tatsächlich, bin mit dem Zug hingefahren, letztes Stück mit dem Taxi gefahren, hab da eine Festplatte abgeholt und bin dann wieder zum Bahnhof und bin weitergefahren. So auf der
Durchreise. Also da hast du was gemacht?
Ja, von Stuttgart nach Berlin, mitten in der Pampa in Sachsen an so einem Rechenzentrum kurz angehalten, weil es geht.
Ja, cool.
Ja.
Wie sahen die so aus? Rechenzentrumsmäßig,
das
oder?
Das war total langweilig.
Hast du da
so,
den,
Ding,
den
Dinge im platten Land, also es ist echt, da ist nichts außer halt so Kästen, wo du klingeln kannst und dann, ja, was wollen Sie? Ja, ich habe hier diese Ticketnummer, können Sie mir bitte, ja,
können Sie mal Computer bitte resetten? Hast du denn auch die armen Studenten gesehen, die da quasi immer wieder die Computer resetten müssen, weil einer über das Webinterface gesagt hat, bitte manuell einen Reset machen?
Tja. Ja.
Auch schön.
Bahnfahren. Ach, ja, die Pandemie könnte endlich mal vorbei sein. Ich will wieder mal
bald,
Bahn fahren.
Bald, Ingo. Bald.
Wieder ein bisschen die Welt sehen, reisen. Jawohl, ich bin dabei. Ich freue mich auch schon wieder drauf.
Nächstes Jahr.
Genau, so. Aber wer auf Reisen gehen darf, ist der Tux.
Ja, der darf sogar auf einem M1 booten.
Genau. Ja. Apple hat ja diese M1 ARM-Chips vorgestellt. Und diese Computer damit gebaut. Jetzt habe ich vergessen, wie die Firma heißt. Apple? Irgend so eine Firma, die halt so ARM-Virtualisierungszeug gemacht hat. Ja, genau. Die sind jetzt halt hingegangen und es scheint so, als hätten sie Linux drauf portiert und es läuft wohl so halb. Noch nicht so ganz, aber es scheint so, als würde es jetzt ein bisschen.
Aber warum sollte man das wollen? Also quasi nur heute.
Das, weil es geht vermutlich, das ist so der Hauptgrund, weil es vermutlich dann ein ARM-Ding ist, wo du Linux drauflaufen lassen kannst und was du irgendwie so normal kaufen kannst.
Weil eben, weil es die beste ARM-Laptop-Hardware ist, die es zurzeit auf dem Markt gibt.
Ja, für
das
Laptops
war
definitiv.
Ja, auch eine lange, also ich habe vor Jahren einen Kollegen gehabt, der hat sich ein niegelnagelneues MacBook Pro als Arbeitsrechner geben lassen und als ersten Schritt darauf dann Linux installiert und ich fand es echt cool.
Ja, gut,
zu der Zeit habe ich noch ein Linux auf dem Dell benutzt.
das war auch einfach so, ja, ist halt ein schickes Gehäuse und ist eine schicke Hardware, aber er wollte halt Linux benutzen und das ging auch. Und das finde ich völlig legitim. Das ist
fair.
Und jetzt gerade, wo das MacBook Air nicht so einen astronomischen Preistag hat wie die MacBook Pros und trotzdem gerade, was die Performance-Analysen angeht, ja, die MacBook Pros in die Tasche steckt. Also das ist einfach der Performance-Vergleich, wenn man jetzt mal von dem Multicore-Zeug absieht, der Performance-Vergleich für die 1.500 MacBook Air, 1.500 Euro teuren MacBook Airs mit den 3.000 bis 4.000 Euro MacBook Pros, das ist, ich finde, das ist schon atemberaubend, einfach vom Vergleich. Und dafür hier meiner Sod gerade schon wieder ordentlich, weil eben dieses Audio-Aufzeichnen und Audio-Senden gleichzeitig schon wieder ein bisschen ins Schwitzen bringt. Und die MacBook Airs sind lüfterlos, da hast du auch eine Ruhe auf dem Schreibtisch dabei.
Das ist aber die fangen auch irgendwann an zu brennen dann, oder? Wenn der Jitsi aufmachst. Weil wenn Jitsi mal drei von den vier Kern gesnackt hat, dann weißt du, was abgeht. Unten ja, so eine Metallplatte, mit die dann die Wärme.
Ich kenne noch zu wenig Leute mit einem M1, die mir wirklich Erfahrungsberichte vom Podcasten mit Jitsi Parallelbetrieb geben können. Aber von der Hardware her finde ich es doch interessant. Deswegen ist es extrem cool, dass sie Linux drauf portieren.
Ah ja, na klar, überall Linux drauf.
Das ist sowieso immer gut. Also egal warum, einfach mal Linux drauf und dann kann man immer noch schauen, ob man das für irgendwas brauchen kann. Und wenn nicht, ist auch gut.
Ja.
Und wenn man es für irgendwas brauchen kann, umso besser.
Ja, aber was man auf jeden Fall gelernt haben sollte, man kauft keinen neuen Laptop und macht da Linux drauf. Das macht man nicht. Man kauft einen, der gut abgestanden ist, also mindestens ein Jahr, und dann macht man Linux drauf. Nee, das ist einfach nur Schmerz.
Man kann ja schon vorher checken, es gibt ja durchaus auch Laptops, die neu sind und supportete Hardware mitbringen.
Ja, okay, es gibt quasi Laptops, wo drauf steht, läuft mit Linux, ja. Das kann man sich überlegen, ja. Aber alle anderen Laptops kauft man nicht neu und macht da Linux drauf. Das macht man nicht. Man kauft die bei eBay. Quasi ein Jahr später oder drei Jahre später.
Irgendjemand muss es aber doch machen. Irgendjemand muss sich auch neue Geräte kaufen.
Doch. Ja, es gibt Leute, die stehen auf Schmerz, klar. Aber
ja, aber wenn es niemand macht, dann kannst du auch einen 10 Jahre alten Laptop kaufen und da läuft auch kein Linux drauf.
Aber also fairerweise muss man sagen, es ist auch gar nicht mehr so schlimm, wie es auch schon mal war. Also es ist, du musst echt, also wenn du jetzt nicht irgendwie super irgendwie einen Laptop kaufst, der super komische Hardware und super komische WLAN-Chips einsetzt und so. Das ist normalerweise wirklich irgendwie ziemlich schnell alles supported. Und ja, okay, vielleicht musst du mal noch für deinen SD-Card-Slot das erste halbe Jahr noch irgendwie selber ein Kernel-Modul bauen oder was weiß ich. Aber ich meine, das geht ja eigentlich.
Also es geht eigentlich meistens so um dieses Grafikkartenzeug.
Ja, und WLAN.
Nee, WLAN, ja, vielleicht. Also doch, in den ersten Jahren auf jeden Fall WLAN und Grafikkartenzeug. Und das sind zwei Sachen, die sind blöd, wenn die nicht funktionieren.
Aber
WLAN,
ist echt,
kein Internet.
Ja, aber echt, ich habe ja in letzter Zeit nur noch Dell-Notebooks gehabt und da gab es nie ein Problem in den letzten 10 Jahren, in denen ich Rechner einsetze. Die, gut, liefen immer. Ich meine, jetzt ist der Latitude, davor war es ein XPS 13, davor weiß ich gar nicht, was ich hatte, aber es war einfach immer ein lief. Keine Probleme. Schön. Wunderbar.
Schön, ja. Aber die sind ja quasi, wenn die aus dem Business kommen, sind die auch schon, ja, man kauft ja keine neuen Laptops.
Die kommen ja auch mit Linux. Also ich meine, den ich jetzt habe, der kam mit Linux.
Genau, also das habe ich ja auch, was ich gesagt habe. Ja, wenn da steht drauf, funktioniert mit Linux, dann kann ich sich das vorstellen.
Ja, aber auch die nicht funktioniert mit Linux draufsteht, funktionieren ganz gut mit Linux.
Gott sei Dank.
Kann man sich nicht beschweren.
Machen wir doch jetzt noch kurz dieses Thema. Thema.
Dieses Thema.
Drücken hier Control irgendwie.
Ah, shit, sind wir schon wieder so weit.
Ja, deswegen.
Themen.
Du darfst jetzt nochmal schnell über deine Themen reden oder dein Thema. Ist total interessant. Mhm. Wirklich jetzt.
Wunderbar interessant. Also ich.
Ja. Sag.
Nee, mach. Okay, alles klar. Mein Thema diese Woche ist Work Adventure at Work. Darüber würde ich gerne reden. Und zwar geht es darum, auf dem RC3 habe ich gesehen, wie cool es sein kann, wenn man Leute in der virtuellen Welt treffen kann und wenn man mit denen quasi kommunizieren kann, ohne dass es quasi so ein Antelefonieren ist, ja, also dass man quasi irgendwie aktiv Verbindung aufnimmt zu jemandem, sondern dass es quasi über so einen spielerischen, ja, so einen Ad-Hoc-Weg gehen kann, dass man Kontakt zu Leuten findet. Wie gesagt, auf dem RC3, der virtuelle Kongress, gab es eine Instanz von Work Adventure, das ist quasi die Software, die dafür verwendet wurde. Habe ich auch letzte Woche darüber geredet schon, ne?
Wir haben darüber gesprochen.
Okay, alles klar. Also, genau, habe ich schon mal darüber geredet. Und jetzt quasi neues Jahr, neues Glück. Ich fand es cool genug, dass ich das auf Arbeit mal aufgesetzt habe in einer internen Umgebung. Das heißt quasi eine interne Instanz aufgesetzt, mit einem internen Jitsi und mit internen, was gab es da noch, so ein Stunt-Server und quasi alles komplett intern, die Map wird intern gehostet und ja, also so geschlossener Inhalt, damit quasi keine Proxy-Probleme oder irgendwelchen Shit dazwischen kommt. Und genau, das hat nach den ersten, Schwierigkeiten doch ganz gut funktioniert am Ende. Jetzt mit Docker, mit so einem quasi Docker-Deployment und NixOS. Das heißt, das Deployment, was ich hier im Internet vorbereitet habe, also quasi diese Instanz, konnte ich dann von der Config her nehmen und dann direkt auf Arbeit hintun und sagen, hier, ist fertig. Das war eigentlich das war ganz cool, aber das war eher so ein nix für das Ding, worüber ich jetzt nicht reden werde, aber es ist sehr gut. Muss man sich unbedingt mal angucken, ja. Vielleicht sogar noch vor Elixir, weil es ja auch funktional ist. Just saying. Ja. Genau, die Instanz aufgesetzt, Tag 0, quasi noch nichts hat so wirklich funktioniert, aber die ersten Leute schon drauf und sagen so, ja, das ist ja voll cool und sehr viel positives Feedback dazu bekommen schon von den ersten Leuten, die da drauf waren. Und dann war es halt so, ja, ich habe es mal ihm gesagt und er ist noch dazu gekommen und der anderen haben auch noch quasi, sind auch noch mit dabei, ersten sozialen Themen quasi schon in dieser Instanz gehabt, also so, ja, der Typ, was macht denn der hier überhaupt? Der soll weggehen. Ich kann ihn nicht leiden.
Aha.
Genau, aber die ersten Sachen waren wirklich sehr, sehr positiv bei uns auf jeden Fall. Also, ja, vielleicht ist unser Team auch ein bisschen anders da aufgestellt, aber es war schon sehr nice, dass Eddie quasi am ersten Tag schon oder am zweiten Tag dann auf diese Instanz gehabt. Und das ist halt dann cool, weil du siehst, du hast dann quasi so einen großen Meeting-Tisch, wo dann quasi alle ihre 8-Bit-Charaktere hinbewegt haben. Und dann siehst du halt, wie alle an diesem Tisch stehen oder sitzen. Und das ist schon echt witzig, weil es nicht mehr so, okay, jetzt redet halt einer und alle anderen sind nur da, sondern man hat das Gefühl, irgendwie in der großen Runde zu sein. Und das war ein cooles Gefühl einfach. Genau. Wir haben jetzt quasi auf Arbeiten die Office-Map genommen, also quasi diese Standard-Office-Map genommen und jetzt schon jeden Tag immer so ein bisschen verändert. Das heißt quasi jedes Mal, wenn man sich einloggt, ist dann am nächsten Tag was ein bisschen anders oder ist irgendwas dazugekommen. Weil es quasi in diesem Work-Adventure relativ einfach ist, Änderungen durchzuführen an der Karte selber. Und die wird dann quasi geändert, wird dann gepusht. Und dann hast du quasi CD für deine Work-Adventure-Map. Also mehr CD als quasi alle anderen Projekte, die wir uns auf Arbeit haben.
Sehr gut.
Genau, das ist halt schon, das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Verschiedene Integrationen haben wir jetzt bei uns drin. Zum Beispiel haben wir so ein Feedback Feedback-Board, wo man reinschreiben kann, was so ein Etherpad ist, was wir jetzt auch gerade bei uns, beziehungsweise hier für Binärgewitter verwenden, ist da mit integriert. Wir haben quasi so ein Infoboard, wo drin steht, was sich alles geändert hat. Teleporter, zwei Meetingräume, beziehungsweise drei Meetingräume und so Poster an der Wand, wo man rangehen kann und dann kommt quasi ein Poster von dem Team oder so. Also quasi so ein Bild wird dann halt angezeigt, zufällig, was dort halt gibt. Was haben wir noch? Musik im Klo. Und,
ja klar, wo auch sonst?
Verschiedene andere Sachen da drin. Also es war erst die Idee, dass wir dass da quasi einen extra Raum für gibt, aber ich finde fürs Klo eigentlich ganz cool. Dass man quasi hingehen kann, ist auf Klo Musik und wenn jemand dazukommt auf Klo, dann wird die Musik auch leiser. Also das ist so dieses Feature, dass die...
Aber
dass die
warum nicht, wenn ich es in der Küche oder so? Also ich meine, noch lieber eine Küchenparty als eine Kloparty.
Kloparty, beste Party. Ich weiß nicht, auf welche Party du gegangen bist.
Also genau, bei uns waren es immer noch Küchenpartys, die da irgendwie haben sich alle in der Küche getroffen statt im Klo.
Ja, aber auf dem R2 gab es auch die Hidden Kloparty bei den Hexen.
Hexen, wie heißt die? Also ich bin da voll bei Ingo, dieses Küchenparty ist besser, da ist auch irgendwie Kühlschrank mit Essen und so.
Ja, das stimmt schon.
Das ist auf dem Klo immer eher so unpraktisch.
Ja. Ja, genau, also da kann man es auf jeden Fall auch hin tun. Und man kann es ja an jedem Tag kann es ja ein bisschen anders aussehen. Da können sich auch diese Sachen geändert haben.
Und jeder kann einfach an der Karte rumschrauben, oder wie?
Jeder könnte bei uns an der Karte rumschrauben. Es gibt aber aktiv so drei Leute, die das machen.
Beziehungsweise also, kannst du Rechte vergeben, oder wie, wer das machen darf?
Ja, also das läuft jetzt gerade über so ein Git-Repository. Das heißt, da ist dann Rechtevergabe darüber.
Okay.
Dann editiert man das und dann kann man quasi diese Änderung pushen und dann geht die per CD entsprechend an den Server drauf.
Nice. Aber man gibt doch beim Aufrufen vom Server, gibt man doch einen Pfad zu dem JSON-File mit.
Ja, genau.
Das heißt, kann ich auf den Server nicht beliebige Karten draufladen?
Ja, also dem Server ist es vollkommen egal, welche Karte du lädst. Das ist quasi wirklich nur dieser Pfad, der mitgegeben ist. Das heißt, du könntest auch irgendwelche Sachen von GitHub laden oder irgendwelche anderen Sachen, aber das Spannende ist halt quasi, wenn du die gleiche Karte angibst, dann sind auch alle Leute mit drauf. Das heißt, es gibt quasi eine zentrale Stelle eigentlich, wo du wo die Karte gelagert sein sollte. Und bei jedem Mal quasi, wenn du die Webseite startest, dann lädt er die aktuelle Version von dieser Karte. Und dann ist die quasi geupdatet. Was ein bisschen witzig ist, wenn Leute quasi das von gestern noch offen haben und dann halt irgendwelche Sachen sich nicht geändert, dann laufen sie durch Wände durch oder so. Das ist ganz lustig. Aber es ist halt nur so versehentlich so quasi. Es ist halt viel läuft bei WorkAdventure über den Client. Das heißt, der kümmert sich quasi darum, wie Sachen wie die für ihn funktionieren. Es gibt zum Beispiel bei diesem, also so das primäre Feature, was die Leute eigentlich cool finden, ist, man bewegt sich in dieser Karte und wenn man in die Nähe von jemand anders kommt, dann geht quasi ein direkter Voice-Chat auf. Und zwar ohne, dass man irgendwas bestätigen muss oder irgendwie noch sagen muss, ja, ich will jetzt oder so, sondern direkt, man kommt hin, dann machst du Bubung und dann redet man mit dem.
Aber nicht mal nur Voice, ne? Da geht direkt Videobild auf.
Ja, Voice, Video. Wir haben bei uns quasi niemanden, der eine anständige Webcam hat. Deswegen ist quasi nur Voice. Aber das ist schon gut genug. Ja. Genau, das ist quasi so das Killer-Feature, würde ich es jetzt nennen. Dann gibt es quasi noch die großen Räume, wo dann mehrere, also größere Gruppen sich treffen können. Das ist quasi eine Jitsi-Instanz, die dann läuft. Diese quasi Proximity Chats, die sind über WebRTC, also direkte Peer-to-Peer-Verbindung.
Ja, Jitsi ist ja aber auch WebRTC. Wo ist dann der Unterschied?
Ja, aber nicht Peer-to-Peer.
Genau, brauchst einen Server, der vermittelt, deswegen brauchst du
auch dieses
Vermittlung. Aber der Server vermittelt doch nur. Ich dachte, die Videocalls wären schon Peer-to-Peer.
Nee.
Nur bei zwei.
Der macht.
Sobald, so kannst du auch Jitsi, wenn es nur zwei Personen ist, ist es auch Peer-to-Peer nur. Okay. Aber sobald eine dritte hinzukommt, brauchst du auch zum Beispiel diese Co-Turn-Sachen und alles. Sonst
siehst du, wieder ein Missverständnis ausgeräumt. Okay, genau. Alles klar, das hatte ich falsch auf dem Radar. Ja.
Genau. Dann brauchst du quasi.
Wie aufwendig ist das jetzt, diese Karten zu bauen oder zu ändern oder zu
pflegen? Also, es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Du hast einen Editor, der nennt sich Tiled, also Tiled. Da kannst du quasi entweder von Null anfangen und hast dann quasi so eine Pattern, also so ein Raster. Und da kannst du quasi mit Pattern draufmalen. Es gibt dann verschiedene Höhen, die entweder über oder unter dem Charakter sind. Und Sachen, wo du gegenlaufen kannst und wo du durchlaufen kannst. Das wird dann quasi explizit markiert. Du kannst relativ leicht solche Patterns in die Karten mit reinladen und die werden dann auch direkt von allen Clients mit runtergeladen und quasi das Editieren ist gut für jeden machbar, würde ich sagen. Also das ist schon echt cool gemacht. Genau, also da könnte jeder mitspielen, wenn denn jeder mitspielen wollte. Genau.
Und das Setup zum Betrieb. Du hast letztes Mal gesagt, du sortierst gerade, welche Docker-Container man eigentlich braucht oder nicht. Mhm. Hast du das auch irgendwo bei deinem, wo du jetzt hier Office Maps liegen hast, liegen? Oder
also ich habe ein bisschen angepasste Version quasi bei mir lokal, beziehungsweise hier, also für die Internetinstanz. Genau, also wenn man quasi eine Work-Adventure-Instanz kennt, die funktioniert, dann kann man dort auch alle Karten laden lassen. Ja. Also das ist nur so ein, das ist quasi komplett offen. Genau,
ja, ja.
Weil diese Authentication muss man extra konfigurieren und normalerweise läuft es halt offen, was ja auch in Ordnung ist. Also für die meisten Fälle reicht es ja.
Wie ressourcenhungrig ist der Server an dem Punkt? Also wie viele Leute hattet ihr schon zeitgleich auf einer Instanz?
Also wir sind jetzt bei so, weiß nicht, 20, 30 vielleicht, wo aber nicht alle aktiv sind. Also das meiste waren wahrscheinlich so 20 Leute. Aber das aller, also was quasi am meisten Performance frisst, ist die Jitsi-Instanz. Das ist quasi das Work-Adventure, das läuft da relativ ressourcenschonend, würde ich es jetzt was nennen. Das macht halt auch nicht viel, ja. Genau, und deswegen kann man das schon mal irgendwo mit aufsetzen. Also wenn wir dort Performance-Probleme bekommen, was ich hoffentlich nicht so bald habe, dann ist es wegen Jitsi.
Ja.
Also ich habe jetzt hier, guck gerade mal auf den Server. Ja, also da müssen wir jetzt ein paar Leute drauf haben. Ich kann das mal hier, nee, ich krieg's gerade nicht hin. Aber ich könnte das mal nachschauen. Aber gefühlt ist es wirklich das Problem eher Jitsi als irgendwas anderes. Also das Ding macht da jetzt nicht so viel.
Okay. Und so Sachen auf dem Kongress waren Whiteboards eingebunden, um miteinander irgendwie Zeug aufzumalen und so. Wie aufwendig ist das, so Zeug einzubinden?
Also die Integration ist seit dem Kongress viel, viel einfacher geworden. Also beim Kongress gab es quasi so eine ganz spezielle Integration und so ein Link-Feature, wo du dann quasi auf einen Link klicken konntest, beziehungsweise es halt für dich auf einen Link geklickt. Jetzt hat WorkAdventure ein iframe Funktionalität. Das heißt, alles, was in einem iframe läuft, kannst du auch so einbinden. Wenn du eine Webseite hast, dann kannst du die zu dieser Map dazulegen und kannst die quasi als iframe aufrufen lassen. Wenn du zum Beispiel so ein Etherpad hast, dann kannst du das quasi per diesem, quasi einbinden so. Und wenn du irgendein anderes coole Web-Software hast, die man zusammenspielen will oder zusammen benutzen will, dann lässt die sich und die lässt sich per iframe einbinden, dann ist das quasi der Weg. Das ist sehr, sehr cool. Also es funktioniert sehr gut. Hast du einen Screenshot, wie das mal aussah auf dem Kongress?
Leider nicht zur Hand.
Ja, ansonsten könnte man da gucken, was sie da für eine Software dahinter genommen haben, weil da wird sicher auch nichts Neues überlegt worden sein, sondern halt auch irgendwas integriert. Und,
ich überlege auch gerade, Draw.io ist nicht zum Parallelbenutzen. Ich komme auch gerade nicht auf den Namen von diesem anderen Board.
Also Google hat auch so ein Ding, wo du gemeinsam draufmalen kannst. Weiß ich jetzt aber gerade auch nicht auswendig, wie das heißt.
Mhm. Online Whiteboard Tool. Was gibt's denn da so? Self-hosted vielleicht noch dazu.
Vermutlich.
Direkt wieder Sprüche, Cloud geht auch.
Cloud mein Arsch. Ja, SaaS. So kannst du natürlich immer.
Ja.
SaaS.
Aber nicht mit der guten Lizenz.
Ja. Nicht mit der echten
guten Lizenz. Nicht mit der guten Lizenz.
Was ich mir wünsche, ist eigentlich so ein virtuellen Wühltisch. Quasi, wo du so Daten drauflegen kannst, oder per Drag and Drop drauflegen kannst. Und die liegen dann halt einfach dort auf diesem Tisch. Und dann ist daneben so ein Mülleimer, wo du den da reintun kannst, wenn du nicht mehr brauchst. Das fände ich ganz cool. Das
kann man ja mit einer Nextcloud verbinden, dass der das dann im Hintergrund da einfach gefühlt
drauf. Ja, habe ich schon überlegt, ob ich einen Nextcloud mit einbinde, weil das ja nichts, was relativ easy ist. Dann sagst du quasi Nextcloud enable und dann hast du quasi den Nextcloud fertig. Und habe ich schon überlegt, ob ich das so mache.
Hast du denn dein Setup irgendwo geshared, dass man sich da
inspirieren alles immer geteilt
lassen kann.
Du weißt ja, sharing is caring.
Genau. Und hoffentlich nicht unter der Arschloch-Lizenz, weil sonst ist raus. Nee, sag ich dir gerade jetzt schon.
Die Lizenz ist WTFPL. Das heißt quasi, nice. mach damit, was du willst. Punkt.
Ja, finde ich gut. Verstehe ich.
Die verstehe ich auch, deswegen nehme ich die.
Die verstehe ich.
So, warte, jetzt muss ich mir erst kurz überlegen, wie, wo habe ich das Work Deployment? Ich suche das auf jeden Fall mal raus.
Ja, du kannst das dann ja
hier. Genau, ich tue das dann mit rein.
Verlinken, dann kann sich der geneigte Hörer und ich vielleicht auch, weil das klingt eigentlich schon lustig, sowas mal aufzusetzen, sich ja Inspiration klauen.
Genau.
Und das vielleicht auf Arbeit einfach mal aufsetzen und mal schauen.
Genau. Also bei uns läuft es noch nichts offiziell, sondern das ist quasi nur jetzt.
Ja, für, nee, natürlich nicht Leute. Offiziell. Einfach so, einfach ja. Dinge machen und dann sagen so, ja,
gibt's ja, jetzt. So wird es ungefähr laufen. Das größte Thema, was ich habe, ist, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr auf diesem einen Computer mitlaufen kann. Das ist halt zu groß geworden. Das wäre halt doof. Das ist halt auch der CI-Build-Server und der macht halt die anderen WIP-Sachen und so.
Papalapap, CI kann man ja, kann ja jeder selber
wegdoggern,
bauen.
Alles wegdoggern.
Wegdoggern.
Ja, das kann man schon machen, aber der baut quasi auch echte virtuelle Maschinen mit Vagrant und macht da irgendwie Tests drauf nebenbei. Aber bis jetzt hat es noch niemand aufgefallen, von daher gehe ich mal davon aus, ist okay. Genau, und da laufen auch noch ein paar andere Application-Server mit drauf, die halt irgendwelchen internen Kram machen. Aber jetzt, wie gesagt, das tut gerade ganz nice. Dadurch, dass quasi die Karte editierbar ist und beim nächsten Tag dann die neue Karte geladen wird, ist es halt auch witzig quasi. Ja. Also, ja, dann ändert sich halt immer die Welt ein bisschen. Für manche halt ein bisschen und für, wenn du halt länger nicht da bist, dann halt ganz viel. Was auch in Ordnung ist, ja.
Ja.
Ja, das ist schon cool. Gut. So, genau.
Ja, sehr schönes Projekt. Ich hätte das auch gerne auf Arbeit und mir wurde das auch schon angetragen. Könnten wir doch mal machen, aber ja, das
ist ja, also
das Zeitproblem.
Ja, ich habe schon von anderen Bereichen bei uns auch gehört, dass sie es gerne hätten. Und dann haben sie gesehen, oh fuck, da gehört ein Jitsi dazu. Nee, dann nicht.
Nein, Jitsi haben wir schon, das wäre nicht das Problem. Man kann auch ein anderes schon einbinden, oder? Eins, was
das muss. Ja, klar, also das ist total easy. Das
genau, wir haben ja Jitsi, wir haben ja Big Blue Button, wir haben ja alles. Das ist weniger das Problem, sondern es ist eher jetzt mal die Motivation, zwei, drei Leute zusammenzufinden, das mal aufzudöseln und dann. Ab dafür. Ja, ja. Na, gucken. Gut. Sehr schön. Kannst ja weiter berichten, wie sich das entwickelt. Oder ob wir es dann wieder nach, weiß ich nicht, vielleicht ist ja auch langweilig, nach 4 Wochen hat man alles gesehen, sozusagen. Und,
ja. Also das, ja, genau, das Besondere ist halt ein bisschen so wie im Büro. Man hat zwar das Büro schon mal gesehen, aber es geht nicht ums Büro. Sondern es geht wirklich um die Leute, dass man quasi dort schnell Kontakt aufnehmen kann und da irgendwelche Sachen vielleicht besprechen kann, einfach vielleicht eine Runde nur quatschen, mal vorbeigehen, schauen, wer gerade Mittag isst oder so. Weil das ist halt das Thema, was ich ein bisschen hatte auch, beziehungsweise immer noch ein Stück weit habe, ist, dass man im Homeoffice halt so ein Stück weit abgeschnitten ist von den anderen. Und so eine Software gibt einem irgendwie das Gefühl, dass auch andere Leute noch da sind.
Ja, ja.
Ja, das ist das, also so geht es mir auf jeden Fall und das genau, das hat dann ein Stück weit geholfen.
Gut, dann würde ich jetzt zum Rumheulen noch kurz kommen.
Ja.
Was? So schnell. Ja. Wieso hast du noch Fragen zu Work Adventure?
Nee, ist gut. Nee,
gut. Mach ruhig. Ist ja schon spät, weißt du?
Ach so, haben wir schon.
Ja.
Ach, stimmt, ja. 23 ja. Fucking Uhr. Oh, nee.
Hier.
Nee, wie viel?
Du musst aber dieses Ctrl-J drücken. Hast du dieses Ctrl-J gedrückt? Dann können wir nicht rumheulen, wenn du nicht Ctrl-J drückst.
Okay, warte, ich gehe mal hier hin.
Ich möchte hier zuerst rumheulen, dass du nicht immer Ctrl-J drückst.
Vielleicht brauchen wir so einen Bot, den man einfach nur schreibt und dann macht er so eine Liste und dann am Ende lässt das raus.
Oder
was hältst du davon?
Solltest du mal tun?
Ja, finde ich eine gute Idee. Ist das eine gute Idee oder ist es keine gute Idee? Das muss ich jetzt mal einmal kurz
zum
Stimmungsbild.
Doch, ja. Finde ich eine gute Idee,
wenn du das mal baust. Ich bin ja für eine in Elixir geschriebene Web-App, die wir alle bedienen können. Da können wir kollaborativ deine Kapitelmarken zusammentragen.
Sorry. Erzähl mir mehr von deinen kollaborativen Bedingens.
Es ist wie der Vorschlagsbot, der auch schon nicht mehr da ist im IRC.
Ja, aber den würde ja auch keiner benutzen. Also wenn quasi niemand danach fragt, dann würde auch niemand ihn benutzen.
Ich frage jetzt.
Würde er wieder benutzt werden?
Ja, bestimmt.
Weil dann würde ich ihn wieder aktivieren.
Ja, aktivier mal. Kann ich jetzt rumheulen?
Ja. Hast du ja schon gerade.
Autsch.
Ich habe versucht, Mastodon zu updaten. Ihr wisst ja, muss ja alles selber hosten, wie WorkAdventure und Co. Muss man alles selber hosten. Also muss man sich auch seine eigene Mastodon-Instanz machen. Ihr seht ja, wenn wir auf Binärgewitter rumposten oder na, ich ab und zu mal was poste. Jedenfalls eigenes Mastodon, doch wieder mal ein paar Wochen, Monate nicht geupdatet und es war irgendwie etwas anstrengend, auf die neue Version zu kommen, weil man braucht wieder ein neues Ruby und dann lief nach ein paar Zyklen alles gefühlt, ja, dann habe ich mal, die Anwendung lief und irgendwie erst nach mehreren Stunden habe ich festgestellt, aber es kommen keine neuen Posts rein und auch wenn ich was schreibe, reagiert keiner.
Komisch.
Ja, komisch. Also lief wohl doch nicht alles. Dann nochmal in Logs geguckt oder sagt dieses Ding, ja, also du, das Redis, was du da hast, das ist mir zu alt, will ich nicht. Ich gedacht, scheiße. Ja. Oh. Naja, und jedenfalls erst, nachdem ich das Redis dann auf, was weiß ich, 3x irgendwie gebracht habe, schieß mich tot oder 10 oder was weiß ich, was für, das ist ja auch große Version.
Was auch immer die aktuelle Scheißversion ist, die man da braucht.
Jedenfalls erstmal aus Debian Backports irgendwas rausgefriemelt. Oh
ja. Ja, Debian, ne?
Ja.
Merkst du selber.
Debian, shit, ja. Klar, man
kann selber, dass alles alt ist.
Man kann ja auch alles wegdockern, aber manchmal will ich gar nicht alles wegdockern. Ja, fies ist
das. Wäre das nicht passiert.
Fies ist halt, wenn das meiste funktioniert und du dann so hintenrum, ja, nee, übrigens, und sagt dann dir auch natürlich nur irgendwie in irgendeinem Logfile oder beim System, in Systemd, in seinem Journal, dass ihm das irgendwie nicht so gefällt. Naja, war jedenfalls, hat wesentlich länger gedauert, als ich das haben wollte. Fand ich nicht gut. Deswegen Mimimi der Woche, Mastodon-Update.
Echt traurig.
Yep. Ja. Genau. Deswegen nicht wundern, dass ich irgendwann mal Test geschrieben habe. Das war dann halt eher so, Hilfe, warum ist keiner mehr da? Und dann habe ich tatsächlich irgendwie nach 7 Stunden oder 6 Stunden oder so, hat mir jemand auf den Test geantwortet. Dann war klar, dass es wieder geht.
Schön. Nice.
Gut, Lesefu. Ctrl-J, KX, Ups. P, Y.
Konto J, immer J. Ja, ihr wisst es schon, ihr wisst es, das ist sehr gut.
Laser.
Irgendwann könnt ihr den auch drücken, Konto J. Mhm. Habe ich was gelesen? Bin ich dran?
Du hast was gelesen. Ich bin dran. Du hast was gelesen.
Ah, ja. Und zwar von unserem Lieblings-Benevolent Dictator for Life. Gibt doch nur einen guten, nämlich unser Mr. System D. Unlocking Lux Volumes with TPM, Fido 2 and PKCS11 Security Hardware in SystemD 248, also quasi im frischesten SystemD. Genau, ist ein Blogpost von ihm, der quasi mal beschreibt, wie quasi diese verschiedenen Unlock-Mechanismen mit Lux funktionieren, zusammen mit SystemD. Und was man quasi so state-of-the-art machen kann, damit das easy integriert ist, die Hardware-Token, die man schon hat, beziehungsweise die der Laptop zum Beispiel schon besitzt. Genau, quasi gut geschrieben. Genau, der Lennart kann ja kann relativ gut schreiben und der ist auch ein guter Speaker, von daher kann man sich das auf jeden Fall schon mal antun.
Nice.
Und wenn ihr das eh mal machen wolltet, ihr quasi mal ausprobieren wolltet, wie ihr quasi mit eurem Fido USB-Stick quasi eure Festplatten anlockt, ohne viel Schmerzen, dann kann man das sich mal einfach angucken.
Also viele Leute haben den Stick noch nicht, aber ja, okay. Aber wenn man einen
hat, System, die 248 schon hat. Ich glaube, so frisch bin ich noch nicht. So, ja.
Gut.
Das war meins.
Dein Open Source Founding Problem.
Markus. Ja, das Thema haben wir schon oft gehabt.
Ja.
Auch
heute wieder.
Dass die Open-Source-Szene, genau, und heute auch vorhin, ein Finanzierungsproblem hat, letztendlich, weil die ganze Arbeit, die anfällt in den Projekten, eben nicht nur von Ehrenamtlern gemacht werden kann. Also kann sie schon, aber dann wird es schnell zum Problem für diejenigen, die sich darauf verlassen, dass sie gemacht werden muss. Ja, dementsprechend gibt es hier einen weiteren Artikel aus dem Stack Overflow-Blog. Das Ganze nochmal auseinander nimmt, nochmal gut zusammenschreit, gut, guten Überblick gibt. Und wenn man in der irgendwo argumentieren möchte, warum es keine gute Idee ist, irgendwas als Open Source zu platzieren, ohne einen Plan dazu zu haben, wie man sich drum kümmern kann, wie das auch finanziert wird, dass man sich drum kümmert, ist das sicherlich nochmal ein sehr guter Artikel, wo man sich Input holen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch ein sehr lesenswerter Artikel, um sich nochmal über das Problem bewusst zu werden und sich selber auch Gedanken darüber machen kann, warum es gut ist, wenn man für die Open-Source-Software, die man nutzt, sich überlegt, wie man was zurückgeben kann. Weil letztendlich, wenn man sie nutzt, braucht man sie in irgendeiner Art und Weise. Und dann sollte man sie vielleicht nicht einfach so als gegeben hinnehmen.
Das stimmt. Das heißt, wie kann ich jetzt quasi mein Lieblingsprojekt unterstützen? Den einfach Geld in den Hut werfen oder?
Genau, da kommt zurzeit eine ganze Menge auf. Also gerade auch, weil GitHub das GitHub-Sponsors-Programm immer weiter ausrollt, kann man über GitHub-Sponsors Sachen verteilen. Man kann über die Sachen, die wir auch hier für den Podcast schon beworben haben, etwas in den Hut werfen. In den Hut werfen ist die einfachste. Ja, LiberaPay zum Beispiel, genau.
Ich habe gehört, da kriegen jetzt mehr Patreon. Leute Geld. Ja, ne?
Das ist echt erstaunlich, so viel Geld. So viel Geld.
Und aus dem Konzept gebracht über Patreon. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit mitzuarbeiten. Das ist die vielleicht noch viel willkommene Variante, sich selber zu engagieren, sich selber zu überlegen, wie man sich einbringen kann.
Ja, also was ich bei mir halt denke, ich habe ein paar Open-Source-Projekte quasi, die ich maintaine, beziehungsweise die ich mal verbrochen habe, ja. Und wenn dann jemand kommt und wird mir irgendwie Geld in den Hut werfen, dann würde ich sagen, okay, ist nett, aber da werde ich nichts weiter dran machen. Ja, ist schon cool und so, aber da passiert nichts, weil ich ja quasi immer noch dieses echte Arbeiten gerade habe.
Naja, gut, es kommt darauf an, wenn das jetzt mehrere tausend Euro im Monat sind, also wenn jetzt dir so viele Leute Geld geben, dass da irgendwie, keine Ahnung, 5.000, 6.000, 7.000 im Monat rauskommen würden, dann könntest du Fulltime Open Source machen. Aber
bleiben wir realistisch, so schnell kommt es nicht. Und dann hat der Felix natürlich immer noch einen Punkt da drin, wahrscheinlich ist das gar nicht das, was er machen will. Er will sich nicht Vollzeit um diese Projekte kümmern.
Und den Punkt, den ich noch machen wollte, es muss natürlich auch nicht immer nur jeder Einzelne sein. Das betrifft natürlich auch, wenn du angestellt bist in einem Unternehmen und das Unternehmen benutzt ein Open-Source-Projekt. Auch da kann man natürlich sagen, das Unternehmen sollte über irgendeinen Mechanismus entweder Geld da rein tun oder dich dafür bezahlen, dass du kontribuierst, dass du was zurückgibst, dass du daran entwickeln kannst in deiner Arbeitszeit und das halt dann eben nicht nur intern verwenden, sondern auch wirklich zurückgeben. Also das kann auch einfach sein, dass du wirklich Entwicklerzeit sponsorst, ja. Also als Unternehmen. Das muss man halt auch klar kommunizieren und irgendwie die Leute dazu kriegen, dass es ganz normal ist, dass es normal wird. Und dass du eben nicht irgendwie, keine Ahnung, immer erst betteln musst, ob du es in Upstream geben darfst. Ja, das wollte ich nochmal sagen.
Gut. Das Unternehmen überhaupt mal dazu zu bringen, eine Open-Source-Strategie auszusprechen und zu sagen, ob das okay ist, dass was mit Code passiert, der auf Basis von Open-Source-Projekten gemacht wird und ob man dann einfach direkt zurückkontributen darf oder ob man erstmal 3 Monate lang mit Legal kämpfen muss, ob das freigegeben wird oder nicht.
Ja, das halte ich tatsächlich, das ist genau das, was ich gesagt habe, weil ich denke, wenn du irgendwelchen Leuten Geld in den Hut wirfst, dann ist es nett und bestimmt eine coole Sache für ihn, dass er quasi sieht, dass auch seine Arbeit appreciated ist, aber wenn du quasi schaffst, dass du auf Arbeit quasi sagst, okay, ich würde gerne da für das Projekt was machen, beziehungsweise quasi haben wir einen Entwickler, der dort mit unterstützen kann, das, denke ich, hilft viel, viel mehr. Und das ist halt auch mehr wert als jetzt quasi die Coins in den Hut. Also je nachdem natürlich, wie schwer deine Coins sind und ob du Goldcoins wirfst und so, aber prinzipiell denke ich, ist das quasi schon so, Ja, so, also so ja. sehe ich das auf jeden Fall.
Ja, genau. Also freikaufen oder gerade wenn das nicht substanzielle Beträge sind und das können sie halt meistens nicht sein, dann ist das natürlich, sich mit der Szene zu identifizieren, sich mit dem Source-Gedanken zu identifizieren, der Community was zurückzugeben, wertvoller als irgendwo 5 bis 50 € einzuschmeißen.
Ja, genau, das ist, was ich meine, ja. Ja, zumal ja quasi deine Entwicklerstunde, wenn du jetzt quasi einen Tag dran arbeitest, dass das halt, da sind es halt mehr als 50 €.
Ja, ja, deutlich. Also das kommt nochmal dazu, ja.
Genau, aber es ist halt einfacher für deinen Arbeitgeber zu vertreten, weil du da gegebenenfalls ja auch quasi dein eigenes Know-how erweiterst und ja, ein bisschen so wie eine Schulung. Quasi für dich selber, beziehungsweise halt eine Weiterbildung.
Das genau, und je nachdem, wie weit das Engagement geht, ist Marketing da auch sehr dankbar drüber, weil sie dann auch wieder was haben, was sie als Showcase benutzen können, auf vielfältige Art und Weise. Zum einen eben, um das Unternehmen als cooles Unternehmen zu präsentieren, zum anderen, um technische Expertise zu demonstrieren. Also so Engagement lässt sich vielseitig ausschlachten. Ja.
Gut, dann kommen wir zu Power of the Habit, Leadname.
Genau. Ich habe wieder mal ein Buch gelesen.
Ach, du wieder.
Ich habe da mal ein Buch. Ja. Ich habe da mal ein Buch.
Zu viel Zeit oder was?
Und immer dieses tote Papier, das ist nicht okay.
Papier, ja, natürlich. Hier auf echtem toten Papier und so. Genau, The Power of Habit. Ist ein sehr interessantes Buch, warum, was halt so ein bisschen in die Richtung geht, warum wir Dinge tun. Und wie es der Name ein bisschen erraten lässt, es geht halt um Habits, um Gewohnheiten, die wir uns halt angewöhnen. Und sehr, sehr viel in unserem Leben passiert halt irgendwie einfach so automatisch als Gewohnheit, ohne dass wir aktiv das beeinflussen. Und wenn man dem sich bewusst ist, kann man halt hingehen und diese Gewohnheiten auch verändern oder
vielleicht sind die aber auch gut, halt, diese Gewohnheiten.
Halt angehen. Ja, ja, natürlich. Also die guten Gewohnheiten wirst du natürlich vielleicht nicht verändern. Das ist auch okay. Also wenn wir sagen, irgendwie deine Gewohnheit ist halt irgendwie jeden Tag Sport zu machen, dann ist halt auch eine der Gewohnheiten, die ist natürlich gut. Die wirst du natürlich nicht ändern, wenn deine Gewohnheit halt ist, irgendwie, du musst
nicht
halt
jeden Tag Sport zu machen.
du musst halt irgendwie jede Stunde irgendwie raus eine rauchen, dann ist das vielleicht eine Gewohnheit, wo du dir vielleicht mal überlegen musst, warum machst du das? Will ich das wirklich und so? Könnte man sich ja vielleicht mal überlegen, was anderes zu machen. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist, im Buch geht es halt auch ein bisschen darum, um Gewohnheiten, die halt eine ganze Firma dann beeinflussen können. Also wie das also der eine Teil ist halt so das Persönliche, wie du für dich irgendwie hingehen kannst und irgendwie halt Gewohnheiten und Strategien finden kannst und wie das halt dieses Gewohnheiten-Framework im Prinzip funktioniert. Und das gibt es halt aber auch in Firmen. Und ein Beispiel, das er da bringt, ist halt, jetzt habe ich den Namen der Firma vergessen, aber es ist irgendwie so eine große metallverarbeitende Firma und die hatten halt ziemlich viele Unfälle, weil es halt ja grundsätzlich ein Problem und es halt irgendwie, sie hatten halt auch sonst irgendwie ein bisschen Probleme und der neue CEO, den sie dann da hatten, hat sich dann halt zunutze gemacht und gesagt, ja, er will halt irgendwie die ganze Firma umstrukturieren und wie er das gemacht hat, ist halt über dieses Sicherheitsding. Das heißt, er hat gesagt, er will halt bei jedem Unfall, wo sich jemand halt verletzt, will er, dass das irgendwie bis nach ganz oben reported wird. Und dass die Leute dann halt einen Plan haben, wie sie das nächste Mal verhindern. Und das ist halt irgendwie so ein kleines Ding, wo irgendwie niemand dagegen sein kann. Also du kannst halt irgendwie, niemand geht halt hin und sagt so, ja, okay, mehr Sicherheit für unsere Arbeiter finden wir doof. das heißt, das ist irgendwie so eine Änderung, die du einfach durchbringst und wo du halt auf sehr viel Unterstützung findest, aber es führt halt zu ganz vielen weiteren Verhaltensänderungen, weil wenn Sicherheit halt wichtig ist, dann ist halt irgendwie plötzlich wichtig, dass die Leute halt auch irgendwie, dass du herausfindest, was war denn das Problem? Du musst ja dann irgendwie, wenn was passiert, musst du ja irgendwie verstehen, warum ist das passiert? Was müssen wir das nächste Mal anders machen? Das heißt, du musst irgendwie mit den Leuten reden. Wenn du das innerhalb von einer gewissen Zeit irgendwie reporten musst, dann müssen diese Reporting-Strukturen halt irgendwie funktionieren. Das heißt, Leute, du bringst Leute halt dazu, miteinander zu reden, und es hat wohl ziemlich gut funktioniert. Das Buch ist, ich fand es sehr interessant, auch weil es halt viele Beispiele hat. Es lässt sich recht einfach lesen. Ist nicht so super kompliziert geschrieben.
Ist in Englisch, oder? Du hast.
Ich habe es in Englisch gelesen. Ich nehme jetzt mal an, dass es das auch irgendwie auf Deutsch gibt, weil es schon kein super neues Buch.
Okay, was kostet es ungefähr? Oder was hat es dich gekostet?
Welche Preise sind doch eh immer gleich, oder? Da ändert sich doch nichts.
In Deutschland ja, aber wenn es ein amerikanisches Buch gekauft hat, dann ist es nicht
mich,
so.
Mich hat das gar nichts gekostet, weil ich habe es mir schenken lassen.
Okay, das auch.
Aber gut. Darum It's kann
free
ich
free real estate.
Darum kann ich dir das nicht so genau sagen. Okay, aber ich glaube, Es ist nicht super, super teuer. Es ist auch nicht super lang. Es sind irgendwie, ich glaube, 300 Seiten oder so. Also so normal großes Buch.
Okidoki. Dann klappt es so auf den Tod, oder? Oder haben wir. Ach nee, Pix! Da!
Pix, mein Lieber, echt? Ah. Also
ich war schon am Ende bei der Scrollleiste hier. Na gut, okay, sorry.
Ja, dann Ingo ist am Ende.
Ich bin.
Ja, merken wir.
Ja, ja.
Gut, dann hier Ctrl-J drücken und dann haben wir hier ganz schnell Pix, und zwar Fotoprism. Ist halt irgendwie wieder mal so ein Fotoding zum Foto selber hosten, auf was ich letztens gestoßen bin. Sieht irgendwie interessant aus. Ja.
Hast du schon ausprobiert? Irgendwo den
Nein, Freund? Natürlich nicht. Aber es sieht interessant genug aus, dass ich es hier mal picken möchte. Als Reminder, falls ich es dann in 3 Jahren mal ausprobieren kann.
Okay, aber hat es auch eine Integration in Nextcloud oder so?
Ich glaube nicht. Das ist wirklich so
standalone. Aber du kannst anscheinend mit deinem WebTAF-Client direkt Sachen dahin schieben. Das heißt, du kannst es wahrscheinlich mit deiner Nextcloud verknüpfen.
Vermutlich, ja.
Okay, krass. Naja, warum nicht? Genau. Okay, und dann irgend noch so ein Twitter-Ding hier.
Vielleicht will ich das haben. Ach so, genau. Und zwar Science Diagrams that look like shitposts. Ich weiß nicht genau, ob wir den schon mal hatten. Das ist quasi mein Pick. Weil wir ja keinen Tumblr mehr haben. Tumblr ist ja vorbei, gab ja quasi keine Tumblr-Woche mehr. Genau, deswegen jetzt Twitter-Posts. Und das sind quasi nice. Science Diagrams that look like shit-Posts. Also muss man auch nichts dazu mehr sagen. Kann man sich die Bilder angucken, denken so, ja, das macht total viel Sinn.
Oder auch nicht.
Ja,
ich habe kurz durchgescrollt, habe gedacht, brauche ich nicht, aber okay, ja.
Nee, man braucht nicht immer alles.
Brauchen nicht, aber es ist halt lustig.
Man kann es schon haben. Zum Beispiel das letzte ist schon ganz witzig.
Aber es war noch ein.
Das Pferd ist schon sehr witzig.
Geht so. Ja. Ja. Ja, ja, guckt es euch an oder eben nicht. Also.
Oder auch eben nicht.
Genau. Das, das waren meine letzten Worte. Also nur für heute.
Okay, Ingo.
Glück gehabt.
Gerade noch mal von der Schippe gesprungen. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Genau, und wir hören uns in 1, 2, 14, 13 Tagen bald wieder irgendwann.
Jahren, Monaten.
Ihr werdet es wie immer kurzfristig mitkriegen. Oder auch nicht, wenn es in eurem Podcast-Client dann auftaucht. Waren wir wieder zugange. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.